Alles bla 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 ist das.
Wir müssen mal von eurem hohen Ross runterkommen.
Was ihr euch immer alle einbildet, was wir alles, was mit Fußball wir in Deutschland spielen müssen.
Naja, und da kommt er.
Der Wechsel hat sich abgezeichnet und er bringt zwei frische Leute, den Routinier sich da, Ginzel und Neuzugang, Schneider. Tippelt schon an der Seitenlinie, greift sich nochmal in die lange Mähne. Die beiden als Doppelspitze, ja, das passt.
Schneider! Ja! 5 Sekunden auf dem Platz! 5 Sekunden!
Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Das Original.
Begrüßt euch zu Folge 91 an diesem 20. März 2022. Der Frühlingsanfang steht vor der Tür und so ist auch das Wetter hier in Berlin. Es ist wunderschön, es ist sonnig, es blüht ein wenig auf hier das Leben und nicht nur ein wenig, es blüht auf. Und ja, am Mikrofon begrüßen euch Leon Ginzel und mir zugeschaltet heute aus organisatorischen Gründen Karl-Henning Schneider aus Friedrichshain live. Grüß dich.
Ganz liebe Grüße hier zum Frühlingsanfang. Ich glaube ja, heute Nachmittag ist, glaube ich, kalendarischer Frühlingsanfang und morgen ist dann meteorologischer oder so. Das ist ein Unterschied, den ich auch seit über 30 Jahren noch nie verstanden habe. Aber die gute Nachricht, es wird wärmer und da kann man sich drüber freuen.
Aber ist nicht der meteorologische Frühlingsanfang schon gewesen und der kalendarische ist dann immer erst später oder so? Ich glaube, so ist das doch. Also aber nagel mich nicht drauf fest. Also jedenfalls sind die nicht so nah beisammen. Also das ist das, was ich noch aus Radiozeiten weiß, weil da spielt es natürlich immer eine große Rolle, denn das Wetter ist ja immer ein großes Thema im Radio. Immer jede halbe Stunde oder morgens doch jede Viertelstunde.
Aber eins ist auf jeden Fall am 21. März doch, also morgen quasi. Aber irgendwas ist auch heute, habe ich gelesen. Aber ich
bin heute ist auf jeden Fall kalendarischer.
Okay.
Naja, das recherchieren wir nochmal nach. Das geht nochmal in unsere Rechercheabteilung hier. Auf jeden Fall, so wie das Leben aufblüht, so blüht auch unsere Härte auf. Was war da denn los?
Ja, wirklich.
Meine Damen und Herren. Also,
was ist mit der Hertha los? Fragen wir uns seit Wochen, Monaten nahezu. Wir haben am 18. Dezember das letzte Mal gewonnen gegen Dortmund damals. Noch in der sogenannten Hinrunde heißt das, wenn es nicht Rückrunde ist. Und seitdem fragen wir uns, was ist mit der Hertha los? Und jetzt war Spieltag und es gibt einen neuen Coach und ein frischer Wind weht frühlingshaft durch die blau-weiße Hertha und wir fragen uns wieder, was war mit der Hertha los da gestern?
Ja, Auf einmal läuft's. Erst dieser Paukenschlag unter der Woche nach unserer Aufzeichnung, ja, das Taifun Korkut, wir hatten noch schon drüber gemutmaßt, gemunkelt, nach diesem, ja, dann doch enttäuschenden, vom Ergebnis zumindest her, Auftritt in Gladbach, aber auch insgesamt von der Leistung her, wurde Taifun Korkut entlassen und niemand Geringeres als the good old Felix Magath steht jetzt an der Seitenlinie, wo man sich erstmal in den Kopf gefasst hat und gesagt hat, oh Gott, was soll das denn jetzt? Mit alten Männern, die uns retten sollen, hatten wir jetzt nicht so gute Erfahrungen bisher, Stichwort Otto Rehhagel. Aber das erste Spiel macht Laune und das liegt vor allen Dingen an einem Mann, der an der Seitenlinie stand, denn Felix Magath war Corona-bedingt verhindert, auch das noch, in seinem ersten Spiel. Und wir reden natürlich gleich über den Mann, der ja sich jetzt schon in die Herzen der Hertha-Fans und auch der Spieler gecoacht hat, nämlich Mark Fotheringham, die rechte Hand von Felix Magath.
Ja, ist ein Name, den man sich merken muss und auch erstmal aussprechen üben muss ein bisschen, Fotheringham, und ist Schotte. Und der wird gleich hier noch eine größere Rolle spielen, auf jeden Fall. Der wird bei uns hier auch an der Seitenlinie stehen.
Genau, wird audiomäßig auch an der Seitenlinie stehen und eine Rolle spielen hier im Podcast. Ansonsten haben wir noch natürlich die restlichen Spiele auf dem Zettel, denn im Keller wurde es nochmal sehr turbulent auch mit dem Sieg von Stuttgart. Bielefeld hat ordentlich auf die Mütze bekommen mit einem sehr, sehr kuriosen, in einem sehr, sehr kuriosen Spiel gegen Mainz. Die Bayern überrollen Union, beziehungsweise, ja, das ist schon ein deutlicher Sieg gewesen, überrollen, ja, auf jeden Fall deutlich geschlagen. Und dann blicken wir noch ein bisschen auf die Sonntagsspiele aus und werden auch die Auslosungen der Champions League und Europa League nochmal besprechen mit dem einen oder anderen schönen Duell. Und das ist unser heutiges Programm hier bei Doppelspitze, der Fußball-Podcast in der 91. Ausgabe. Aber Henning, lass uns natürlich mit dem Spiel, nicht nur aus unserer Sicht, sondern ich glaube eigentlich für viele die große Überraschung des Spieltags gestern beginnen, nämlich dem Sieg von Hertha gegen Hoffenheim im Olympiastadion mit 3:0. Wahnsinns Ding. Ich habe zwischendurch gedacht, ich habe es mir tatsächlich angehört mal wieder, weil ich mal wieder Bock hatte auf Radio. Und die Sportschau macht jetzt ja komplett Live-Coverage von allen Spielen auch, das ist ganz geil. Also komplett in voller Länge. Und der Kommentator ist da auch aus dem Staunen nicht mehr rausgekommen. Da dachte ich irgendwann auch so, ja komm, jetzt lass mal die Kirche im Dorf, ne? Also wirklich so dieses, ja, hat mir nie mehr gerechnet, was ist denn hier los, bla bla und so, ne? Aber es stimmt natürlich, nach den Spielen der letzten Wochen hätte man damit wirklich nicht gerechnet, aber es zeigt auch wieder, was ein Impuls von außen, ein guter Impuls von außen bringen kann. Ne? Das ist schon echt erstaunlich, was so eine Mannschaft dann plötzlich für Willenskraft vor allen Dingen entwickelt und auch für Power auf dem Spielfeld.
Auf jeden Fall. Also ich meine, sehr viel Zeit hatte Felix Magath ja nicht mit der Mannschaft. Und er ist ja bekannt, also der Spitzname ist ja Quelix, weil er gerne mal die Medizinbälle rausholt und nochmal eine extra Runde laufen lässt. Und das ist natürlich ein Ruf, der ihm vorauseilt und wahrscheinlich hat schon der Name viel ausgelöst und als es dann im Training wirklich dann losging, haben die paar Tage anscheinend gereicht und es ist halt auch, wie du sagst, ein Impuls, der durch eine Mannschaft geht und auch zeigt, was in so einer Mannschaft schlummert, also was auch vorher schon da war, weil er kann ja viel reingebracht haben, kann er ja nicht in der einen Woche, aber wachgerüttelt haben, was schon da war, kann er halt schon und da kann so ein Trainer wirklich helfen. Da ist auch die Frage, kam der Wechsel vielleicht zu spät? Also nicht zu spät, aber hätte er etwas früher kommen können, sagen wir es so.
Ja, ja.
Weil wenn es jetzt so weitergeht, ist nichts zu spät. Gerade mit dem Monat der Entscheidung, der hier vor uns liegt, nach dem Frühjahrsanfang. Und dementsprechend, ja, kann man sich, also wenn das jetzt hier das Startsignal war für die kommenden Wochen, dann kann man sich nur freuen, wie es weitergeht. Hoffen, dass es halt nicht nur wirklich ein Impuls war, so einmal anschubsen auf der Schaukel und man schaukelt ein bisschen, dann bleibt man doch wieder stehen, ja. Sondern dass die Beine sich da in Bewegung setzen auf der Schaukel, um im Bild zu bleiben und da kräftig geschaukelt wird in den nächsten Wochen.
Ja. Ja, also wie du schon sagst, er hatte nicht viel Zeit, aber ich glaube wirklich, das haben wir ja auch gesagt, du kannst an der fußballerischen Fähigkeit kannst jetzt erstmal nicht viel ändern, an der Qualität des Kaders kannst du nicht ändern. Das heißt, du musst in die Köpfe. Und das haben sie wohl gut geschafft. Und da war vor allem wahrscheinlich ein Mann auch sehr, sehr beteiligt, den man gestern an der Seitenlinie sehr aktiv und sehr couragiert erlebt hat, mit einer sehr geilen Körpersprache, die auch natürlich ganz anders ist als jetzt die Körpersprache von Taifun Korkut, der natürlich ein anderer Mensch ist von einer ganzen Art und Weise, deswegen ist das gar kein Vorwurf oder so. Der ist halt eher so ein bisschen der ruhigere Analytiker, würde ich jetzt mal so sagen, der so ein bisschen wie so ein Professor von außen coacht, ganz übertrieben formuliert. Und Mark Fotheringham, ja, unser neuer Lieblingscoach ever. Nein, da kommt, also am Pal kommt er noch nicht ganz vorbei, weil der hat natürlich Pal-Bonus, aber ja, kommt schon in die Sphären von einem Pal Dardai. Kommt natürlich über die Emotionen. Ja, das ist so ein, ich weiß, der reißt die Leute mit. Du siehst den schon und der reißt die Leute mit. Und ich glaube, das war nötig, um diese Mannschaft wieder aufzuwecken, dass da jemand den auch einfach sagt, komm Leute, immer nach vorne und einfach weitermachen.
Komplett, ja. Und ich finde auch in der Pressekonferenz konnte er auch überzeugen. Also der hat spricht sehr gut Deutsch, man hört das Schottische ein bisschen raus. Es war jetzt ja so, dass Felix Magath überhaupt nicht an der Seitenlinie, also nicht im Stadion war, sondern zu Hause. Und natürlich steht man heutzutage mit modernster Technik immer in Kontakt miteinander. Und der hat was ganz Spannendes gesagt, was finde ich auch so einen Einblick gibt in die Zusammenarbeit mit Felix Magath, also zwischen Felix Magath und ihm. Wie ihn auch betitelt, finde ich spannend. Und auch so gibt einen Eindruck von ihm, wer da jetzt da gestern an der Seitenlinie stand und nächste Woche muss man mal gucken, vielleicht auch wieder. Hören wir mal rein, was Mark Fotheringham über den Kontakt zu Felix Magath während der Partie gesagt hat.
Ja, ich hatte immer Kontakt mit dem Trainer. Der Boss war immer dabei, reden und so. Und das ist richtig stark, was wir können machen jetzt mit moderner Technologie und so. Aber ja, was wir diskutieren, bleibt zwischen uns. They say in Scotland, what you say in the dressing room, stays in the dressing room.
Sehr schön. Das ist am Ende noch so ins Schottische wechselt.
Ja.
Und genau, was in Las Vegas passiert, bleibt in Las Vegas. Das gilt für Mallorca, glaube ich, auch. Ich glaube, es gibt so eine Handvoll Orte auf der
so
Welt.
So Safe Spaces.
Genau, einfach was da passiert, bleibt da. Und es ist wie Las Vegas, Malle und schottische Kabinen anscheinend.
Ja, und Doppelspitze der Fußball-Podcast auch. Also das, was hier gesagt wird, das bleibt hier auch. Ja, hier können wir alles sagen. Nee, du kannst ja auch, fühl dich frei. Fühl dich frei, was aber du sagen möchtest, ist ein Safe Space.
Komplett. Und ich finde, das ist einfach, man merkt ihm an, also da ist sicherlich auch viel Last abgefallen, in dem Sinne, dass der Auftakt funktioniert hat. Es war natürlich auch die PK nach dem Spiel, wo ein bisschen gelöster sein kann. Aber da kommt so eine Stimmung rüber, finde ich, ein Vibe. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch im Mannschaftstraining einfach funktioniert. Dass da, man steht den Spielern gegenüber und macht eine Ansage und das wirkt dann nicht, weiß ich nicht, man will dir nicht zu nahe treten, man will nicht irgendjemanden fertig machen. Trotzdem will man aus allen das Maximum rausholen. Ich kann mir vorstellen, dass das Felix Magath und auch hier Mark Fotheringham gut klappt bei denen, gut gelingt.
Ja.
Und das ist dann natürlich nach dem Sieg, sagt sich sowas leicht, aber man sah es auf dem Platz auch. Die Mannschaft war einfach präsent, die war da. Und auch wenn es in der Anfangsphase, als aus den Chancen dann keine Tore wurden, auch kippen kann so ein Spiel, das haben wir oft genug gesehen, wenn die Hertha stark startet, gute Gelegenheiten hat, Pfosten oder knapp vorbeitrifft. Und der Gegner kommt dann doch ins Spiel, dann liegt man 1-2-0 hinten und dann läuft es doch gegen einen. Das ist jetzt nicht passiert. Es gab ja auch eine Riesenchance für Hoffenheim nach einem sehr starken Ball auf Brun Larsen, der dann frei vom Tor ist und den halt nicht gut trifft. Wenn der dann reingeht, geht es auch in eine andere Richtung. Aber trotzdem ein starker Auftritt von der Hertha.
Das ist halt das Glück, was du dann auch brauchst, ne? Was du dann irgendwie dir dann in dem Fall auch erarbeitet hast mit deinem couragierten Auftritt. Insofern, genau, das hast du halt immer irgendwie. Und ja, was ich ganz cool finde, also erstmal so wie er auch so, man merkt, da ist noch Respekt, sehr großer Respekt auch vor Felix Magath, ne, der Boss oder wie er ihn genannt hat. Das fand ich auch geil. Und das ist ja auch das Irre, finde ich, mit der Technik heutzutage. Wir haben schon mal darüber geredet, dass an der Seitenlinie jetzt auch immer mehr, oder eigentlich fast bei jedem Verein, so Tablets zu sehen sind, mehrere sogar, wo dann jede Spielszene nochmal analysiert wird. Oder wenn es eine enge Entscheidung war vom Elfmeter oder von irgendeinem Foul her, dass die es sofort sich angucken in der Zeitlupe und sich dann auch beim Schiedsrichter beschweren. Das ist natürlich die negative Seite. Aber so die positive ist natürlich, dass du viel, viel mehr sehen kannst und auch viel stärker jetzt in dem Fall natürlich auch die Kommunikation noch hast. Und er hat sich ja sogar auch per FaceTime in der Halbzeitpause eingeschaltet und nochmal eine Halbzeitansprache gehalten, Felix Magath. Das hat Niklas Stark erzählt nach dem Spiel und das finde ich auch so irre, weißt du, dass das irgendwie so geht heutzutage. Sitzt er irgendwie in seinem Corona-Hotel, keine Ahnung, Füße hoch im Bett wahrscheinlich, hoffen wir mal, dass es auch ein milder Verlauf ist und er irgendwie eine halbwegs okaye Zeit noch hat und so. Und dann, schmeißt er FaceTime an über sein iPhone und dann sagt er den Jungs noch in der Kabine, während er da irgendwie mit Badeschlappen im, weiß ich nicht, weil auf Astoria liegt, was jetzt abgehen soll in der zweiten Halbzeit. Er hat wohl gesagt, ganz ruhig sozusagen und die da irgendwie eingestimmt, aber das finde ich auch so geil, so ein geiles Bild irgendwie auch, ja. Und ja, das ist schon Wahnsinn. Und die waren viel, viel präsenter auf dem Platz, sie haben die Zweikämpfe viel stärker angenommen, auch gekämpft um jeden Ball. Es ist natürlich klar, wenn ein Trainerwechsel ist, du willst dich auch neu beweisen und so, ne? Das ist logisch. Es bekommen auch wieder Spieler eine Chance, die längere Zeit nicht dabei waren oder die vielleicht auch nicht so gut waren von der Leistung. Und einen haben wir da besonders gestern im Fokus gehabt, weil er, es waren ja drei Tore nach Standardsituationen und die Freistöße kamen alle von Marvin Plattenhardt, den wir hier schon häufig, nicht abgeschrieben haben, aber wir uns so gefragt haben, okay, der ist auch noch irgendwie dabei, aber so richtig, richtig, was kommt da nicht? Und jetzt hat er mal wieder, das ist auch so bei ihm häufig so, der macht da so ein Spiel, wo er richtig, richtig gut ist. Und das war gestern auch wieder der Fall. Und das hat Mark Fotheringham auch kommentiert in der PK mit sehr, fast schon blumigen Worten. Da hören wir mal rein.
Ja, Blatter hat einen überdurchschnittlichen linken Fuß, ganz klar zu sagen. Was ein Junge. Er kommt jeden Tag mit einer Ausstrahlung und er ist immer bereit. Ich mag ihn sehr gerne. Und ich war sehr beeindruckt auch mit der Dynamik, die er hat. Er ist ein dynamischer Spieler. Und ich glaube, dass wir können viel arbeiten mit ihm, dass er kommt nochmal weiter.
Ja, finde ich spannend. Also den linken Fuß einmal hervorgehoben und auch die Ausstrahlung. Und ich kann mir einfach vorstellen, dass Marvin Plattenhardt, nicht, dass er jetzt nicht gewertschätzt wurde von den Trainervorgängern, aber der ist halt einer, der hat ein großes Talent. Der war ja auch im WM-Kader 2018 dabei, konnte dann da die Erwartungen nicht erfüllen. Das ist schon ein guter, der aber, wie du schon sagst, der hat immer so Sternstunden, dann lobt man ihn über alle Maße hinaus und dann ebbt das so wieder so ab, bis man irgendwann auch so enttäuscht ist in einigen Partien, weil da irgendwie gar nichts kommt. dass man ihn dann völlig abschreibt und sich fragt, warum ist er überhaupt da noch im Kader und warum wird er auf der Linksverteidigerposition nicht einfach mal ein bisschen rotiert oder ein bisschen auch was anderes gewagt. Aber ich glaube, es ist einer, der braucht das Gefühl vielleicht, wirklich akzeptiert zu werden und auch wertgeschätzt zu werden in seinen Fähigkeiten, und dann kann er die auch abrufen. Und das kann jetzt alles Zufall sein, aber ich finde diese wirklich, wirklich warmen Worte von Mark Frotheringham ihm gegenüber und die Leistung, die er auf dem Platz gezeigt hat, ich kann mir vorstellen, dass da in der vergangenen Woche einfach auch viel Wertschätzung in der Luft lag, auf dem Trainingsplatz hier in Berlin. Und also der hat auf jeden Fall profitiert von dem Trainerwechsel, denn ja. So haben wir ihn in dieser Saison, sage ich mal, noch nicht gesehen.
Marvin Platt. Was für ein, er sagt ja auch, was für ein Junge, und ja. Lobt ihn dann irgendwie so richtig krass. Also genau, was hat er gesagt? Ich mag ihn oder so, das hat er noch gesagt, oder irgendwie ja. Also
ja.
Spannende Analyse in dem Fall von Marvin Plattenhardt, also ausgehend von Mark Fotheringham. Ja, also wirklich ein Auftritt, den man so nicht erwartet hat. Und klar waren das jetzt Tore nach Standardsituation, aber sie haben halt auch insgesamt im Spiel eine gute Leistung gezeigt. Und das ist schon bemerkenswert. Ich glaube halt auch, dass, was du gesagt hast mit Magath, ist glaube ich nicht zu unterschätzen, dass die Spieler ihn natürlich irgendwie kennen, jetzt nicht alle wahrscheinlich, also auch nicht persönlich, das meine ich gar nicht, aber so der hat halt immer noch einen Namen, der strahlt, lustigerweise, obwohl er ja schon Ewigkeiten nicht mehr in der Bundesliga gecoacht hat, ne? War ja irgendwie zuletzt in China, und das ist auch schon ewig hier, dann hat er irgendwie so ein paar andere so Praktikas quasi gemacht, so irgendwie sich so fortgebildet bei anderen Vereinen, aber hat halt irgendwie noch Bock. Und ich meine, das finde ich auch so, das ist das, was ich mich jetzt erst gefragt habe, wo hat Freddy Bobic den her? Also, ne, also der scheint ja irgendwie auch, ne, mit ihm mal irgendwann zusammengearbeitet zu haben oder so. Aber
Stuttgart wahrscheinlich. Stuttgart damals wahrscheinlich?
Ja, also ich denke auch, darüber wird der Kontakt irgendwie noch zustande gekommen sein. Aber es ist so geil, dass das irgendwie, also, ne, dass er irgendwie sein Handy aufmacht und ihn dann anruft und so, auch diese Abläufe im Hintergrund finde ich immer so spektakulär. Und dann irgendwie Felix Magath, keine Ahnung, auf Mallorca gerade sitzt und sich denkt, das kann ich doch nicht machen. Also, ja, warum nicht, so, ne? Und ja, also ich hab irgendwie unter der Woche, Hertha TV hat ein Interview natürlich mit ihm gesendet, und da dachte ich auch schon, als ich das gesehen habe, also er redet ja Magath halt, ne, wie er halt so redet, so fast schon stotterig, verhärmt so ein bisschen, so kommt nicht richtig zu Potte, denkt man immer, aber ich glaube, da ist halt schon im Kopf, ist er halt einfach ein Fußball Stratege, und deswegen ist die Kombination mit Fotheringham, glaube ich, auch sehr gut, weil der dann eben die Emotionen reinbringt und Magath so ein bisschen das Kopf, und Fotheringham ist irgendwie so das Herz und der Bauch vielleicht.
Denke ich auch. Und ich fand es spannend in dem Interview, dass er gesagt hat, dass er schon in der Woche vor dem letzten Spiel mit Taifun Korkut schon kontaktiert wurde, so guck dir das Spiel ruhig mal an und schau mal, was du besser machen würdest, wenn du ganz theoretisch Trainer wärst oder so. Mach dir schon mal Gedanken. Und er meinte auch, er hatte schon gedacht, okay, wenn die jetzt verlieren, kann es gut sein, dass Hertha da was macht auf der Position. Ich fand es ja spannend, weil wir haben das Spiel geguckt zusammen letzte Woche, und es hieß ja vorher von Seiten Freddy Bobic, dass der Trainer weiß, dass er punkten muss. Und nach dem Spiel klang es dann eher so, und auch vor dem Spiel in der Halbzeitpause, mal gucken, wir entscheiden das hier heute nicht, wir melden uns morgen, und einen Tag später wird er entlassen. Das war alles ein bisschen seltsam.
Ja.
Und es lief natürlich schon in der Woche vorher die Vorbereitung darauf. Du kannst ja nicht am Sonntag einen Trainer entlassen und dann erst überlegen, wen können wir denn nachbesetzen dafür.
Ja.
Du musst natürlich vorher schon Kandidaten haben zumindest. Und da war Magath auf jeden Fall schon ganz oben auf der Liste. Und ist dann noch nicht ganz unvorbereitet dann am Montag da reingestartet in das Abenteuer Hertha BSC. Und noch eine dritte Personalie, also neben Magath und Marc, der neue Hertha-Podcast, ist der Athletiktrainer Werner Leuthardt. Und der ist ehemaliger Oberstleutnant der Bundeswehr. Das passt in Magaths Fitnesskonzept auf jeden Fall rein, würde ich sagen. Und mit dem hat er schon zusammengearbeitet bei Stuttgart, Bayern, Wolfsburg, Schalke und Fulham. Also der ist den kompletten Weg in Europa mitgegangen. Und war auch irgendwie 2019/20 auch schon mal bei der Hertha, so ein paar Monate lang. Kennt also auch die Räumlichkeiten hier. Und den hat Magath auch wieder quasi abberufen nach Berlin, ihn mitgenommen und das ist halt auch Teil des Konzepts, ist natürlich auch nicht nur der Ruf, das wird ein knallhartes Training, sondern es ist auch das knallharte Training dann am Ende. Da wird dann jede Übung nochmal mit dem Medizinball auf den ausgestreckten Händen noch jeweils ein Medizinball. Da machst du dieselben Übungen nochmal, die du vorher gemacht hast. Und das ist natürlich, also es bringt natürlich Fitness, aber es bringt auch Disziplin und ich glaube schon, dass man da auf dem Platz auch ein anderes Gesicht zeigt, wenn man weiß, da, also was blüht mir im nächsten Training, wenn ich jetzt hier nicht noch die 10 Meter laufe oder so. Mhm. Also nicht, dass das jetzt alles über Erpressung da funktioniert und Druck und das geht ja, funktioniert auch nicht. Ich meine, es hat ja bei Magath auch mal gut funktioniert, aber da ist schon, glaube ich, eine andere Gangart und ich glaube, dass das auch mental einfach Spieler erreicht. Und es gab ja einen Vorfall am zweiten Tag, beim zweiten Trainingseinheit mit dem neuen Trainer, mit der neuen Trainerkonstellation, ist der norwegische Neuzugang in der Winterpause, meine ich, Fredrik Bjørkan ist umgekippt. Und das ging natürlich durch die Presse, weil Magath als Quälix tituliert von einigen Blättern, kommt nach Berlin, zweites Training, gleich kippt einer um. Das passt natürlich sehr ins Bild. Ich glaube, ihm ging es auch vorher schon nicht so gut. Bjørkan war so ein bisschen nicht ganz fit und dann hat eine harte Trainingseinheit, da kann man schon mal, der Kreislauf schon mal sagen, mach mal eine Pause. Aber es ist natürlich, passt da alles sehr ins Bild und ja, dass so eine Woche dann natürlich in einem Sieg gegen Hoffenheim, ich meine, die sind auf Platz 6, spielen um Europa mit und Hertha muss gucken, dass sie nicht absteigen. Also da jetzt 3 Punkte zu holen, ist eine schöne Geschichte insgesamt.
Ist aber auch wieder der Beleg dafür, dass man auch so Trends manchmal nicht überbewerten sollte. Also grundsätzlich schon, aber es kann nämlich genau auch mal so sein, also jetzt klar, ist ja häufig so der Trainerwechsel, ich würde ja gerne mal eine Statistik sehen, wie oft dann ein Team eigentlich gewonnen hat, ob das sozusagen häufiger war, als sie dann verloren oder unentschieden gespielt haben, geht zwischen auch eine Statistik zu, aber Hoffenheim war ja vorher echt gut drauf, spielen sogar um die Champions League mit, ist ja nicht nur irgendwie Europa League, sondern echt Tuchfühlungen nach oben, Champions League Plätze und so und ja. Dann sie so zu schlagen, ist natürlich super. Und das sind natürlich Punkte, die man erstmal vielleicht gar nicht eingeplant hatte. Und ja, also genau, so kann es gerne weitergehen. Der nächste Gegner ist jetzt Leverkusen. Stuttgi kommt dann noch. Ja. Über die reden wir jetzt gleich. Leverkusen auswärts natürlich dann nach der Länderspielpause haben sie ein bisschen Zeit zu arbeiten. Ein paar Spieler sind natürlich weg, aber bei Hertha sind es ja nicht so viele zum Glück. Ja. Das heißt, da kann man auch vielleicht noch ein bisschen konzentrierter arbeiten, noch ein bisschen mehr rausholen. Bei Leverkusen sind viele weg, kann auch wieder ein Vorteil sein. Ja, abwarten. Also das muss jetzt erstmal natürlich verfestigen. Ich glaube, das zweite Spiel wird es weitaus schwierigere als das erste Spiel jetzt. Und da müssen sie natürlich jetzt irgendwie bestätigen, was sie wirklich können. Da wird Magath ja sehr wahrscheinlich auch wieder an der Seitenlinie stehen, weil die 2 Wochen Länderspielpause dazwischen werden ja ausreichen, ja. um dann wieder einen negativen Test zu haben.
Ja.
Und genau.
Das stimmt. Das zweite Spiel ist ja so wie beim Aufstieg in die Bundesliga, die zweite Saison eigentlich die schwierigere ist als die Aufstiegssaison. Das kommt auf Bochum dann nächstes Jahr zu. So ist auch das zweite Spiel wahrscheinlich eine ganz andere mentale Aufgabe als das erste. Aber es ist natürlich trotzdem sehr gut, also ich meine, es ist immer gut zu gewinnen, aber dieses Spiel jetzt gewonnen zu haben, weil ich meine, wir hatten jetzt Hoffenheim, Leverkusen und Union vor der Brust, bevor diese 3 Spiele gegen die direkten Konkurrenten kommen. Und wir hatten ja schon befürchtet, dass wenn die das alles 3 verlieren sollten, einfach die Ausgangslage für diese Entscheidungsspiele so schlecht schon ist, dass man da kaum mehr was in Reichweite wirkt, mental. Und mit diesem ersten Sieg geht man jetzt in die anderen beiden Spiele ganz anders und vor allem man hat auch 3 Punkte mehr auf dem Konto als vielleicht in der schlimmsten Befürchtung. Und das ist einfach die Ausgangslage natürlich wesentlich besser. Also ein sehr wichtiger Sieg. Man kann gar nicht genug betonen, wie wichtig dieser Sieg war. Aber das ist ja auch, haben wir auch gemerkt, wie klar das allen ist.
Ja, und das fand ich auch übrigens geil. Das Olympiastadion hat ja gestern dann auch natürlich gefeiert. Die Fans waren sehr gut drauf, logischerweise. Und haben dann den Klassiker rausgehauen. Oh, wie ist das schön. Und wir erinnern uns mal zurück, beim Spiel gegen Frankfurt haben sie das auch gesungen, aber natürlich in einer ganz anderen Stoßrichtung, nämlich mit so einem Zynismus und so einer Verbitterung in der Stimmung und in der Stimme. Und jetzt singen sie es ganz befreit in Bezug auf die eigene Mannschaft mit einem positiven Touch. Also auch das irgendwie eine Randnotiz dieses Spiels. Und eine weitere Vereinsrandnotiz kam heute noch hinzu, das hat der Kicker gerade kurz bevor wir hier aufgenommen haben gemeldet. Und zwar gibt es jetzt eine ziemlich klare Machtansage von Investor Lars Windhorst an den Uraltpräsident Werner Gegenbauer, der wirklich schon seit dabei ist, seitdem ich damals noch Hertha-Reportagen gemacht habe bei Spreeradio, was jetzt auch schon einen Ticken länger her ist, und da war er auch schon seit Ewigkeiten da. Und das ist auch irgendwie so ein, ja, also, boah, ist halt so ein Präsidententyp, ne? Also, mag vielleicht irgendwie charakterlich, weiß ich nicht, kenne ich nicht, würde ich gar nicht beurteilen, aber hat halt schon so eine Ausstrahlung, so ein bisschen so, mir kann keiner was, ich bleib hier sitzen, bis ich tot umfalle, so, nach dem Motto. Und genau da will jetzt Lars Windhorst dran rütteln, weil er hat jetzt Gegenbauer ganz klar gesagt, oder zumindest seine Position ganz klar in Frage gestellt und gesagt, Gegenbauer muss weg, um den Verein mal wieder neu aufzustellen und die Strukturen so zu schaffen, dass man irgendwie da auch vorankommt. Ja? Also hat Gegenbauer sich als den großen Bremsklotz dargestellt und will ihn jetzt auf der MV im Mai absägen, so mehr oder weniger, und hat ganz klar gesagt, wenn Gegenbauer Präsident bleibt, werde ich hier kein Geld mehr reinstecken in den Verein. Hat auch nochmal betont, das Ganze war anscheinend ein Interview bei Bild TV, dass er wirklich erschrocken ist, wie viel Geld da verbrannt wurde. Und aber er würde sozusagen, wenn Gegenbauer geht, würde er auch in der zweiten Liga noch Geld wieder reingeben, weil der Verein braucht das auch. Sagt er aber nur, wenn sich halt diese Führungsetage ändert. Und das ist natürlich jetzt eine, ja, klare Ansage, kommt zu einem Zeitpunkt, wo wir zum Glück jetzt mit dem Sieg ein bisschen Ruhe geschaffen haben, aber zeigt auch, im Verein brodelt es nach wie vor, ne?
Komplett. Und ich finde, man fragt sich auch, oder man wechselt immer so die Seiten, wen man jetzt gerade sympathischer findet oder wessen Position man besser nachvollziehen kann. Weil natürlich als so ein Investor, da kommt man sehr viel Geld, denkt man erstmal so skeptisch, ja, was verspricht er sich davon, was will der, was machen wir mit dem Geld? Und inzwischen auch mit dieser Doku-Sache hat er sich ja irgendwie sehr an den Rand gedrängt, dass er da gesagt hat, wir stoppen jetzt hier die Produktion, weil das zu negativ mir gegenüber mir wirkt und rüberkommt. Jetzt auf der anderen Seite kann ich verstehen, dass, ich meine, man hat so ziemlich jeden Faktor in diesem Verein ausgetauscht inzwischen, außer halt Gegenbauer und die oberste Riege, und der große Erfolg ist nicht gekommen. Das heißt, vielleicht muss man jetzt das mal austauschen, was vorher noch die Konstante geblieben ist. Andererseits ist dann auch eine komische Vorstellung, dass da wirklich ein Investor kommt und gefühlt dann ein paar Jahre später, 3-4 Jahre später, niemand mehr da ist, der am Anfang mal da war, und nur noch der Investor ist da. Also es sind so, ich finde es schwierig, da eine Position zu finden, auf wessen Seite man steht. Man idealerweise halt auf der Seite des Vereins, also auf der Hertha-Seite. Und es ist ja immer die Frage, wer ist eigentlich der Verein? Also sind es die langjährigen Spieler oder die langjährigen Personen da in Management und leitenden Positionen? Und was ist eigentlich, wo trägt sich diese Vereinskultur? Oder sind es die Fans? Und ich finde, das ist eine Frage, die gerade mit dem großen Geld, das da gekommen ist, und mit den Veränderungen sich nochmal sehr stellt. Und wo man auch irgendwie für sich so drüber nachdenken muss.
Ja, er hat ja sogar den Hertha-Beirat jetzt auch verlassen und ganz klar gesagt, ich zitiere mal hier, ich werde in Zukunft nicht mehr mit Herrn Gegenbauer arbeiten und deswegen auch jetzt mit sofortiger Wirkung von meinem Amt im Beirat zurücktreten. Blabla, wird einen Vertreter benennen, auch um klar zu zeigen, auf der einen Seite kann, möchte ich nicht mehr mit Herrn Gegenbauer arbeiten, auf der anderen Seite habe ich persönlich überhaupt keine Ambition, mich im Verein stärker mit einzubringen. Zitat okay. Ende.
Ja.
Also das ist schon...
Das wirkt zerfahrener als bei Bill und Melinda Gates. Sie haben sich ja scheiden lassen, aber arbeiten noch zusammen in ihren Foundations und Stiftungen. Und da ist jetzt die Zusammenarbeit gefährdet auf jeden Fall.
Ja, also Hertha. Ich glaube, die große Liebe war das zwischen Lars und Werner nie. Aber ja, also ich finde es auch spannend, was du sagst, dass dann irgendwie keiner mehr da ist von Anfang. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, hatten sie auch wirklich Jahre genug oder Jahrzehnte, die sie halt verschlammt haben. Und ich meine, ich sehe Windhorst nach wie vor kritisch. Ne? Also er hat jetzt dem Verein wirklich nicht unbedingt viel Gutes getan bisher. Also das Geld, was er reingepumpt hat, gut, hat uns wahrscheinlich davor bewahrt, irgendwie insolvent zu sein, ungefähr, muss man auch mal so sehen. Aber so richtig die Qualitätssteigerung hat es bisher ja noch nicht gebracht. Was natürlich auch daran liegt, an den Leuten, die das Geld investieren müssen. Und das kann er natürlich nicht alleine, da muss er sich irgendwie auf den Fußballsachverstand verlassen. Auf der anderen Seite denken wir immer, Werner Gegenbauer als Präsident hat jetzt auch nicht so den riesen Einfluss, denkt man zumindest von außen, auf die sportlichen Geschäfte. Also der ist ja eher dafür da, keine Ahnung, so ein bisschen so den Laden so als großer, ich gucke von oben drauf, Mensch sozusagen zusammenzuhalten, Gut, und wahrscheinlich hat er dann seine ganzen Günstlinge irgendwie platziert, die dieses System wahrscheinlich so schwierig machen, als Neuling da auch durchzudringen und Sachen zu verändern. Ist ja immer schwer reinzukommen in so einen Laden, der irgendwie zwar läuft, also genau, der eigentlich nicht läuft, aber halt trotzdem irgendwie läuft so, weil halt seit, weiß nicht, Jahrzehnten irgendwie eingespielt in den rostigen, schmierigen Strukturen. Und da dann irgendwie das Schmieröl reinzubringen und da mal irgendwie mit ordentlich, weiß nicht, Dampf mal durchzufeudeln, mit so einem Kercher oder so, das ist dann schwer. Und dementsprechend wird es interessant sein, auch angenommen, gegen Bauer geht, ändert sich dann wirklich was, ne? Und wird er dann wirklich irgendwie die Hertha-Philosophie oder die Hertha-Arbeitsweise leichter und leichtfüßiger?
Ja.
Gut. Haken dran?
Haken dran. Haken an die Hertha. Der Hertha-Haken ist gesetzt. Und die direkte Konkurrenz der Hertha hat ja gegeneinander gespielt. Zwei Teams, die auch im Monat der Entscheidung noch gegen die Hertha auf den Platz müssen. Und zwar Augsburg und Stuttgart. Und das ist ja immer, wenn die Konkurrenz spielt, weiß man gar nicht, was soll man sich wünschen. Beide verlieren geht nicht. Beide unentschieden ist dann auch die Frage, weil ja auch beide einen Punkt kriegen. Jetzt ist es vielleicht gar nicht so schlecht, wie es gelaufen ist, ehrlich gesagt. Denn Stuttgart hat gewonnen mit 3-2. Und jetzt ist nämlich Hertha punktgleich sowohl mit Augsburg als auch mit Stuttgart. Augsburg. Als auch mit Stuttgart. Ja. Und natürlich, wir haben die Tordifferenz der Hertha oft angesprochen. Darüber werden wir es nicht holen. Also mit Punktgleichheit wird man da an niemandem vorbeiziehen. Aber trotzdem ist ja zu beiden jetzt quasi derselbe Abstand. Und den kann man ja mit einem Sieg gegen jeweils das Team aufholen. Und ist vielleicht gar nicht so schlecht. Und Hertha erstmal ja auf den 16. Platz wieder geklettert. Das heißt, kein direkter Abstiegsplatz mehr. Und davor Stuttgart und Augsburg auf 14 und 15 mit jeweils 26 Punkten, genau wie die Hertha. Und Stuttgart macht das relativ kurz vor Schluss doch noch klar. Der Heimsieg gegen Augsburg. Und ja, insgesamt überraschendes Ding. Was meinst du?
Also bei Stuttgart finde ich wieder faszinierend. Borna Sosa hat jetzt irgendwie, ich glaube, die dritte Torbeteiligung oder noch mehr in den letzten, also war irgendwie an den letzten so vielen Toren immer beteiligt. Also ja. Der ist richtig on fire. Und sie sind jetzt auf einem ganz guten Weg, haben ja auch gegen, wieder ein Spiel gedreht, ne? Das ist ja auch wieder so ein Ding, da lagen hinten mit 1-2 und drehen das dann noch auf einen 3-2. Das war ja gegen Gladbach auch so, da lagen sie sogar 0-2 hinten. Also, genau. Und haben jetzt wirklich, sind das drei Spielen ungeschlagen. Das ist ja auch schon mal eine Serie, die du gerne hast, auf jeden Fall. Da unten im Keller vor allen Dingen. Und treffen jetzt am nächsten Spieltag auf Bielefeld. Und bei Stuttgart finde ich faszinierend auch, dass bei Hertha wird das vielleicht auch kommen jetzt noch, aber da siehst du auch, das Team hält richtig krass zusammen, auch zusammen mit Pellegrino Matarazzo, denn als das 3-2 fiel durch Tomasch, der ja auch irgendwie im Winter gekommen ist, auch interessanter Neuzugang, erst 19 Jahre alt, von Sporting gekommen und hat jetzt irgendwie, glaube ich, schon, weiß nicht, das dritte Tor oder so gemacht, also der ist auch sehr, sehr gut drauf. Und da ist das gesamte Team aufs Spielfeld gestürmt, inklusive Pellegrino Matarazzo, und in einer Menschentraube untergegangen. Also das zeigt auch, da ist auch Biss dahinter noch und die haben auch irgendwie Bock. Und das könnte jetzt auch so ein bisschen das Momentum jetzt wieder sein, was sich zeigt, dass nämlich mit Hertha jetzt ein neuer Impuls gesetzt wurde und das Team sich pusht. Und Stuttgart jetzt sowieso auch wieder seit ein paar Spielen wieder da reinkommt und sich reinpusht. Und jetzt aber Bielefeld gerade so ein bisschen da jetzt wieder reinrutscht und nicht mehr dieses Momentum mitnehmen kann. Weil sie eben Kramer nicht austauschen werden und vielleicht auch einfach dann diese Emotionen nicht mehr reinbringen, sage ich jetzt. Keine Ahnung, kann sich auch ändern, wenn das Stadion wieder voll sein wird oder so. Entwickelt sich jetzt ja alles noch. Aber die haben jetzt ja zum Beispiel, das switchen wir jetzt mal vielleicht zu Bielefeld zum Spiel. 0-4 verloren gegen Mainz, haben jetzt die vierte Pleite in Folge kassiert, Und das ist natürlich im Abstiegskampf bitter, wenn du so eine Serie hast. Das wissen wir aus härter Leidenszeit, wissen wir das auch. Wir haben jetzt auch erst einen Sieg dagegen gesetzt. Aber das ist natürlich immer bitter, wenn du in so einen Negativstrudel reinkommst. Und ja, also das ist natürlich, kann im Abstiegskampf entscheidend sein, da haben wir schon oft drüber geredet, dieses Momentum, dieses du rutschst vielleicht auf den letzten Drücker noch rein, du warst lange Zeit draußen, rutscht dann so halb oder warst nie so ganz weg, aber rutscht jetzt wieder so runter. Also, ne, es ist nur so eine Momentaufnahme, aber könnte durchaus passieren. Und bei dem Spiel gab es einige Kuriositäten. Wir zählen es mal auf, Henning. Ja. Kuriosität Nummer 1, das 1:0 für ja. Mainz.
Das 1:0 durch Burkhardt, das war das schnellste Tor der laufenden Spielzeit, nämlich nach 27 Sekunden hat es geklingelt und das ist wirklich ein Blitzstart nach Wunsch. Da ist man, also da wird der ein oder andere noch mit dem Bier auf dem Weg von der Theke zum Sitzplatz gewesen sein, weil man denkt jetzt, in den ersten 3 Minuten passiert eh nichts, einen Platz habe ich auch, dann hole ich mir nochmal eine Gerstenkaltschale. Und also das haben wahrscheinlich einige verpasst, auch auf den heimischen Sofas. Und auch Bielefeld hat den Anfang so ein bisschen verpasst. Und das ging wahnsinnig schnell. Auch Burkhardt seit, ich glaube, 11 Spiele nicht getroffen. Auf jeden Fall eine ganz lange Durststrecke auch. Und die jetzt quasi ganz früh in der Partie hinter sich gelassen. Und die zweite kuriose Szene hatte mit der Technik zu tun. Nämlich mit der Torlinientechnik. Und das ist ja eigentlich eine Errungenschaft des Fußballs, die sehr gefeiert wurde und auch sehr sinnvoll ist. Also der Ball ist ja dann gechippt und der Schiri hat eine Uhr. Und wenn der Ball vollumfänglich hinter der Linie war, dann kriegt die Uhr so ein Signal und vibriert. Und das war jetzt der Fall. Aber es war halt nur eins von beiden der Fall. Das ist schlecht.
Ja, denn es war eigentlich gar kein Tor. Ja? Der Ball war nämlich nicht hinter der Linie, sondern wie dann der Videobeweis gezeigt hat, er war draußen. Also er war nicht hinter der Linie. Und
zwar die Linie gerade mal so angekratzt. Also auch nicht, dass er jetzt quasi noch mit einem Bruchteil des Umfangs noch quasi nicht im Tor, sondern auf der Linie war, sondern er war quasi fast vollumfänglich außerhalb des Tors. Und trotzdem hat die Uhr da irgendwie anscheinend Spielfeld und hinter dem Spielfeld quasi vertauscht. Weil, also wenn man es so sieht, war der Ball halt aber auch eigentlich nicht ganz. Die Uhr hat völlig Unrecht gehabt und hat einfach vibriert. Der Schiri hat natürlich dann erstmal auf den Punkt gezeigt, also auf den Mittelkreis, auf den Anstoßpunkt, Signal gegeben, Tor. Und dann wurde es aber nochmal kritisch beleuchtet und es war auf den Bildern auch sehr klar zu erkennen. Deswegen in dem Fall kein Problem, weil die Fehlersuchkette hat funktioniert und der Videoschiedsrichter hat eingegriffen und das richtig entschieden. Problem ist natürlich, dass es diese Torlinientechnik gibt es ja eigentlich für Momente, in denen es einfach nicht zu entscheiden ist, weil vielleicht einfach auf den Bildern nicht gut zu erkennen ist der Ball jetzt hinter der Linie gewesen oder nicht. Und da will man sich halt drauf verlassen. Und das ist jetzt so ein Punkt gewesen, wo es einfach sehr, sehr deutlich einen Fehler gab. Und dann ist die Frage, wenn es mal in einer weniger deutlichen Situation ist, ob dieser Fehler dann überhaupt erkannt, gespottet und korrigiert werden kann. Oder ob da an der Technik vielleicht noch ein bisschen gefeilt werden muss.
Können wir dem vertrauen? Vielleicht war die auch gehackt. Vielleicht kann man sich da auch reinhacken und das dann so programmieren, dass die auch mal ein bisschen gutmütiger dann ist für das ein oder andere Team und den Ball dann mal schneller hinter der Torlinie sieht. Wir machen uns da abhängig von der Technik. Ja?
Natürlich. Der Cyberwar in der Bundesliga angekommen vielleicht.
Das ja, richtig. Jetzt
schon so mit Hackern. Die haben ja schon, ich meine, E-Sport ist ja ein großes Thema. Jeder Verein hat schon so eine FIFA-Mannschaft.
Ja,
Und jetzt vielleicht auch noch so ein Hacker-Team im Keller.
Ja, genau. Die eigens dafür abgestellt, irgendwie das zugunsten des eigenen Teams zu machen. Polieren. Viel hacken können sie dann aber nicht. Also Torlinientechnik wäre fast das Einzige. Den Videoschiedsrichter ist ja immer noch ein Mensch, der das dann auch entscheidet. Die können höchstens die kalibrierte Linie ein bisschen hacken, dass die so ein bisschen, dass die einfach dann in den Momenten genau fürs eigene Team gezeichnet wird. Möglichkeiten tun sich da auf. Wir wollen hier keine kriminelle Energie befeuern, aber das ist ja durchaus interessant. Aber das ist echt eine Kuriosität. Also, dass das nicht funktioniert, ist schon eine Sache, die ist nicht gerade vertrauenserweckt, aber kann wahrscheinlich mal vorkommen. Vielleicht war die auch noch in Karnevalsstimmung, die Torlinientechnik war so ein bisschen durch den Wind. In Mainz ist das ja durchaus immer noch wahrscheinlich im Blut. Und dann
etwas durch den Wind war die Bielefelder Verteidigung, weil es gab so eine Viertelstunde, eine knappe Viertelstunde sogar, da war einfach hinten ein bisschen der Wurm drin in der Bielefelder Hintermannschaft und es gab drei Elfmeter für Mainz innerhalb von 14 Minuten. Ja. Und die wurden auch alle drei verwandelt. Und das hat dann auch dazu beigetragen, dass das Ergebnis mit 4:0 am Ende relativ deutlich ausgefallen ist, wohl aus dem Spiel quasi nur ein Tor gefallen ist und das nach 27 Sekunden. Das heißt, nach einer halben Minute war man durch mit Spielen, mit Toren aus dem Spiel. Und es kam aber dann vom Punkt noch einiges drauf. Und das ist, glaube ich, es müsste ein Rekord sein. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es schon mal 4 Elfmeter in der Viertelstunde gab. Weil das ist ja...
Auch das geben wir mal an die Rechercheabteilung. Aber ja, kommt mir auch so vor, kam mir gestern auch so vor, als ich es gesehen habe. Und dachte mir dann auch... Wahnsinn. Also vor allen Dingen, was ich interessant finde dann auch oder fand, dass wirklich dreimal auch unterschiedliche Spieler geschossen haben. Also, okay, ne, dass ja. irgendwie, genau, dass irgendwie nicht einer dann angetreten ist und alle reingemacht hat, sondern das sind drei unterschiedliche Spieler, die die Tore da für Mainz schießen zum 4:0 und damit Bielefeld auf dem Abstiegsplatz geschossen haben. Und an der Alm muss jetzt, oder auf der Alm muss jetzt mal wieder ein bisschen geklotzt werden. Und jetzt haben sie natürlich die Chance, in zwei Wochen gegen Stuttgart das gleich wieder auszubügeln. Ja, ist natürlich ein Knallerspiel da unten im Keller in Bielefeld. Ja. Dann kommt Wolfsburg und dann kommen die Bayern. Also das ist jetzt auch nicht so easy peasy da für Bielefeld. Aber hinten, ja gut, ja, also... Spielen noch gegen uns und gegen Bochum auch. Also ja, auch da müssen wir gleich nochmal drüber reden. Bei Bochum kommen wir gleich noch zu. Ja. Auch ein weiterer Eklat hier an diesem Spieltag, neben der nicht funktionierenden Torlinientechnik. Hat da die Wurftechnik gut funktioniert, aber ja. leider zu Ungunsten eines Menschen. Kommen wir gleich zu, aber zu Bielefeld nochmal abschließend. Ja, das... Da muss man jetzt das Ruder rumreißen. Das, ich finde, Bielefeld ist auch so ein Verein, wir haben sie ja auch als die Punktehamster aus Ostwestfalen oft bezeichnet. Ja. Und klar, jetzt ist Frühling, jetzt ist das Winterpolster, ist jetzt vielleicht abgeknuspert, jetzt muss man wieder ein bisschen was auf die Rippen. Ja? Darf man sich nicht darauf verlassen, dass da über Weihnachten und so genug drauf gespachtelt wurde, sondern da ja. muss jetzt mal wieder was kommen. Ein paar Körner müssen rein.
Das stimmt, das haben wir gar nicht überlegt, dass wenn der Frühling kommt, dass die Winterschlaftiere ja wirklich dann also leicht abgemagert aus den Höhlen kriechen und wieder was kommen muss. Das ist ein sehr schönes Bild, ja. Also Frühling für Punktehamster ist halt auch eine harte Jahreszeit, wo man wieder was finden muss. Und wenn dann so Spiele kommen, dass man jetzt da gegen Mainz so ja doch irgendwie nach hinten raus doch untergeht, auch wenn es jetzt irgendwie alles sehr, sehr schnell passiert ist, dann in dieser Viertelstunde da, ist jetzt so ein Spiel gegen Stuttgart schon eine echte Hausnummer. Zumal Stuttgart, ich meine, die waren so lange 17. und hatten eigentlich nur Greuther Fürth hinter sich, die ja ganz lange gar keinen Sieg hatten. Und waren so ein bisschen quasi der letzte von den Teams, die so ganz okay in die Saison gestartet sind. Und dass die jetzt sich da so rausschlawinert haben und rausgearbeitet und jetzt auf Platz 14 ja stehen. Ich meine, es ist wahnsinnig knapp da unten und auf Platz 17 sind es auch nur zwei Punkte. Nee, ein Punkt nur, ein Punkt auf Platz 17. Aber dennoch, also die sind einfach gut drauf. Borna Sosa ist gut drauf und die ganze Mannschaft arbeitet zusammen, wir haben es ja gerade eben schon angesprochen und das wird wahnsinnig schwer für Bielefeld, da einen Punkt zu holen.
Ja, werden wir sehen, wie das Spiel ausgeht. Es wird ein interessanter nächster Spieltag, definitiv. Also das wird interessant. Und was nicht ganz so interessant war am Freitagabend, sondern eher ja katastrophal, würde ich mal so sagen. Der Becherwurf von Bochum. Ein Spielabbruch, das gab es auch schon sehr, sehr lange nicht mehr in der Fußball-Bundesliga. Ohnehin erst der, lass mich nicht lügen, boah, keine Ahnung, auf jeden Fall erst der 6. oder 7. Spielabbruch überhaupt in der Bundesliga-Geschichte, glaube ich. Müsste man nochmal die genaue Zahl recherchieren. Aber das war schon krass, also was passiert? Bochum gegen Gladbach. Die Gladbacher führten zu dem Zeitpunkt, glaube ich, schon 2:0. Und dann gab es, wie so häufig in Bochum, Becherwürfe. Das ist nicht das erste Mal. Wenn man mal sich erinnert, auch was Max Kruse zum Beispiel gesagt hat, damals, als er mit der Union da gespielt hat, da ist ja dieses legendäre Zitat entstanden, die Ruhrpott-Assis. Und da hat er ja auch irgendwie erzählt, ich glaube auch Khedira hat im Interview irgendwie dann auch gesagt, dass die ständig mit Bechern beworfen wurden da von der Seite. Und auch bei dem Interview oder so flogen auch nochmal Becher und generell auf die Ersatzbank und so. Also es scheint so ein Bochumer Ding zu sein, mit Bierbechern zu werfen. Und am Freitagabend traf es dann den Schiedsrichterassistenten an der Seitenlinie, der am Kopf getroffen wurde von einem vollen Bierbecher. Und wer weiß, wie schwer so ein Bierbecher sein kann, nämlich wenn da 0,5 Liter drin sind, ist es ein halbes Kilo. Und den man auf den Kopf kriegt, das sind meistens auch so Hartplastikschalen, das tut ganz schön weh. Das tut ganz schön weh und kann auch böse Folgen haben.
Auf jeden Fall. Christian Gittelmann war der Kollege, der da an der Seitenlinie stand. Und den Ball halt auch völlig unvorbereitet, weil ich meine, du stehst natürlich mit dem Rücken zur Tribüne, dann kommt der Becher da hinten an und trifft ihn im Hinterkopf sehr hart und der ist dann auch war so leicht benommen. Er konnte zwar selbstständig in die Katakomben gehen, aber er war sichtlich mitgenommen davon und auch hat sich dann am Samstag zu Wort gemeldet. Also es geht ihm den Umständen entsprechend ganz gut, aber hat, glaube ich, ein Schleudertrauma und Prellung oder sowas. Also
halt krass, schwere, also echt, ja, krass.
Verletzung und dadurch, dass du dich halt, du bewegst dich dann ja, du reagierst ja drauf, also hast einen Reflex, irgendwie auszuweichen von was dich schon getroffen hat. Und ich kann mir vorstellen, dass dann da so schleudertraumamäßig auch der Nacken quasi in Mitleidenschaft gezogen wurde. Und das Spiel wurde daraufhin, das war erstmal nicht so ganz klar, wie es weitergeht. Das Schiedsrichtergespann hat das erstmal unterbrochen, ist in die Katakomben gegangen, die Mannschaften haben auch den Platz verlassen. Und dann kristallisierte sich langsam heraus, dass es einfach nicht weitergehen würde. Und dann wurde so nach, ich glaube, in der 72. Minute das Spiel abgebrochen. Und beim Stand von 2-0 für Gladbach. Und da ist das Sportliche natürlich komplett in den Hintergrund gerückt, wenn sowas passiert. Und ich meine, das ist ein Auftakt gewesen auch für den Spieltag am Freitagabend, wo man auch überlegt, hat man überhaupt noch Lust auf Fußball? Aber das muss ja noch weitergehen, so ein Spieltag. Und das wird jetzt wahrscheinlich am grünen Tisch, am sagenumwobenen entschieden werden und irgendwie 2-0 wahrscheinlich dann für Gladbach gewertet werden. Also ich meine, die Punkte sind weg und man beraubt sich halt auch dann, gut, die Mannschaft kann nichts dafür, aber Bochum als Verein beraubt sich dann mit so einer Fanaktion natürlich auch der Chance, in den letzten 20 Minuten dann nochmal was entgegenzusetzen. Und ob das jetzt 2-0, 3-0 oder 4-0 ausgeht, ist dann ja auch irgendwie eine Randnotiz. Aber auf jeden Fall, ja, ein schlimmer Start in so einen Spieltag. Und halt auch, das ist ja, ich meine, auch, das ist eine Sache, die der Hertha auch einfach nicht passieren wird, weil wenn du von der Tribüne aus einen Bierbecher im Olympiastadion so weit werfen kannst, dass er da einen Akteur jenseits der Laufbahn da noch hart am Kopf trifft, dann hast du auf jeden Fall, sollst du dann bei Olympia dabei sein und irgendwas anderes werfen als Bierbecher, denn das ist noch nicht olympisch. Deswegen, das ist natürlich ein Fußballstadion-Ding und da sind die Abstände deutlich kleiner und ja, da kann man nur alles Gute wünschen und hoffen, dass der Täter auch gefasst wird. Ich meine, es wirkt erstmal schwierig, aus so einer Masse heraus jemanden ausfindig zu machen, aber es sind ja, ich weiß nicht, 20 Kameras vor Ort, die ja auch alles Mögliche filmen. Wir haben schon oft drüber geredet, auch über den Job, dass man so das Publikum abscannt nach irgendwelchen lustigen, kuriosen oder sehr gut aussehenden Menschen und die dann quasi so reinschneidet während der Live-Berichterstattung. Also es wird ja auch das Publikum gefilmt und da ist vielleicht dann auch die Möglichkeit da, herauszufinden, woher dieser Becher geworfen wurde und denjenigen oder diejenige zur Rechenschaft zu ziehen.
Voll. Und ich glaube, also das ist mal auch fast schon zweitrangig, weil selbst wenn es nicht gelingt, ist ja einfach das sagt Bochum auch selber, fürs Image einfach auch schon mal richtig schädlich gewesen, weil Bochum ja schon so als sympathischer Aufsteiger wahrgenommen wurde, der irgendwie auch wieder so ein bisschen Herzblut und so ein bisschen Tradition mit reinbringt in die Bundesliga, aber anscheinend halt auch leider ein paar Fans dabei hat, die eben ja sich nicht so unter Zaum halten können oder nicht sich zu benehmen wissen. Und dass du irgendwie emotional bist auf der Tribüne und irgendwie mitgehst, ist völlig klar, aber das ist natürlich eine klare Grenzüberschreitung und es droht jetzt auch wohl ein Geisterspiel, was dann auch nochmal bedeutet, dass du keine Zuschauereinnahmen hast, was für einen Verein, für Bochum auch echt ein Ausfall von einer sechsstelligen Summe ist und das kannst du auch nicht mal so eben schnell wieder aufholen, also alles so Sachen, ne? Du schadest mit dieser ganzen Aktion natürlich nur deinem eigenen Verein so und also vielleicht wollte er ja auch gar nicht den Schiedsrichter treffen, das ist ja auch so eine Sache, da würde ich auch mal sagen, ne, weiß ich nicht, kann es sein, dass er ihn sogar treffen wollte, vielleicht wollte er einfach nur den Becher aus Wut runterwerfen, aber ja, da musst du mit rechnen, dass du dann auch triffst, wenn du so wirfst, das würde ich dann schon mal mit einkalkulieren und ist natürlich ein absolutes No-Go und insofern, Spiel abgebrochen, Punkte futsch. Und im Abschiedskampf auch dadurch jetzt natürlich erstmal so einen kleinen Downer wieder, weil sie sind zwar noch 6 Punkte weg von den Abstiegsrängen, aber auch das kann natürlich so eine Situation jetzt sein, je nachdem wie du das abschüttelst auch, ne, die dir erstmal ein bisschen zu schaffen macht, wollen wir jetzt nicht hoffen, weil dafür finden wir Bochum, glaube ich, auch beide relativ sympathisch. Aber wenn sowas passiert, sorgt das natürlich nicht dafür, dass man den Verein weiter so krass hypt erstmal. Ja. Also man sollte es auch nicht wegen eines Fans das jetzt so krass sagen, finde ich immer, aber ja, es ist, ne, weißt du, wie
es noch die sympathische Currywurst-Truppe da aus dem Pott.
Er hätte mal eine Currywurst geworfen, das wäre nicht so ausgegangen.
Ja, hätte nach mehr ausgesehen, so farblich, aber ja, wäre genau. Weniger Verletzung gewesen, ja.
Wäre auch geil, so eine Currywurst mal zu werfen, ey. Das hätte schon wieder Witz gehabt, aber ein Bierbecher ist halt nochmal ein anderes Ding. Feuerzeuge fliegen ja auch ganz gerne. Golfball, erinnerst du dich noch an den Golfball-Wurf auf Oliver Kahn?
Ja, legendär.
Auch eine kranke Nummer, oder?
Ja.
Und der hat ja richtig krass geblutet auch.
Ja, ja. Das stimmt. Tief in den 90ern muss das gewesen sein.
Das kann man ja schon fast als Mordanschlag werten, oder? Ich meine, das ist so ein Golfball, hat schon Potenzial, auf jeden Fall auch jemanden, wenn er dich falsch trifft, zumindest da krasser auszunocken, auch als so ein Bierbecher.
Ja. Da wird auf jeden Fall eine Menge billigend in Kauf genommen, wie der Jurist sagt. Und das sollte man einfach lassen. Das ist uncool. Uncool ist, dass die Bayern 4-0 gegen Union Berlin gewonnen haben. Weiß ich nicht, ob man das jetzt als Überleitung werten kann. Wir sind da natürlich relativ neutral. Aber die Bayern.
Hattest du Hoffnung, dass es nochmal spannend wird?
Union Berlin, ich habe ein bisschen Hoffnung, dass es nochmal spannend wird. Ich meine, Bochum. Dortmund hat sich ja unter der Woche auch gegen Mainz zu einem 1-0-Sieg hinreißen lassen. Ist dann nochmal ein bisschen rangerobbt auf die Bayern, die jetzt aber da gegen Union nichts haben anbrennen lassen. Und Robert Lewandowski hat 2 Treffer beigesteuert zu dem 4-0 und das waren die Treffer 30 und 31 in der laufenden Saison. Und damit hat er das 5. Mal es geschafft, in einer Saison mehr als 30 Tore zu machen. Oder mindestens 30. Und das ist auch eine, ich glaube, Gerd Müller hat diese Marke auch, die sind da auf jeden Fall beide ganz weit vorne dabei.
Geknackt auf jeden Fall auch, ja. Also ich glaube, er ist jetzt
gleich
Müller vorbeigezogen sogar.
Vorbei oder gleich, ja.
Na, knacken jedenfalls heißt eigentlich immer, dass du vorbeiziehst, ne?
Das kann sein. Recherchieren wir. und ja, ist natürlich noch was zu gehen, wie man sagt heutzutage in der Saison. Und also die 41 aus der letzten Saison, unmöglich ist es nicht.
Ja, 31 Treffer jetzt schon.
Das ist, mal sehen. Noch mal sehen, 10, was da na gut, das sind noch 27. Spieltag war jetzt 38. Noch 7 Spiele, 10 Tore. Ach, für Lewandowski ist das drin.
Ja, er streut auch ganz gerne mal einen Hattrick ein. Also.
Ja, wenn es sein muss.
War was, ja, gegen Dortmund spielen sie ja auch noch. Das könnte ja so ein Spiel sein, wo er wieder nochmal richtig abgeht. Ist es sogar vielleicht schon nächster Spieltag? Fragezeichen. Müsste man mal kurz checken. Auf jeden Fall, ja, 4 Punkte sind es nur noch, je nachdem, nächste wie Dortmund natürlich auch spielt.
Dortmund-Leipzig, auch spannend.
Achso, nee, das ist erstmal am April.
2. April. Ah, ja.
Jetzt noch 2 Spiele noch dazwischen. Ja. Übrigens, das noch ganz kurz nachgereicht, weil ich es gerade noch gelesen habe, es war der 7. Spielerbruch in der Bundesliga. Oder 7 davor gab es, glaube ich, oder 7. Also beiden. Und der letzte war auch vor 11 Jahren auch ein Becherwurf, damals beim Spiel Pauli gegen Schalke.
Ach, krass.
Mhm.
Ja. Ist gut, dass es selten passiert. Aber jedes Mal ist zu oft.
Okay, es war das 8. Spiel, das unterbrochen wurde, ja genau. Ja.
Ein Spiel haben wir noch. Auf dem Zettel Fürth-Freiburg.
Ja, eine Nullnummer, was aus Freiburger Sicht ganz schön bitter ist, weil sie hätten jetzt ja durch die Niederlage von Hoffenheim da mal oben ein bisschen Punktepolster sich schaffen können.
Auf jeden Fall, sind auf Rang 4 zwischenzeitlich, aber Leipzig spielt noch und können dann wieder abrutschen auf den 5. Ist natürlich, in Freiburg ist ja das Schöne, dass es einfach zumindest in der Kommunikation nach außen sehr entspannt ist, deswegen macht man es ja wahrscheinlich keinen Riesendruck, aber klar, gegen Fürth ist irgendwie mehr als ein Punkt drin, auf jeden Fall. Und relativ enttäuschend dann.
Ja, das sind ja meist die schwierigsten Spiele auch, wenn du in einem, also wo der Gegner, wo du selber vielleicht nicht normalerweise der super krasse Favorit bist, so, und dann aber in so einem Spiel dann doch, und dann musst du punkten, das ist Freiburg vielleicht auch eher ungewohnt, und dann kämpft Fürth. Und dann wird es irgendwie auch eklig. gegen so ein Team zu gewinnen, was sie dann auch nicht machen. 0-0 geht das Ganze aus. Ja, ja. Ich würde sagen, wir verabschieden uns eine kurze Pause.
Ja.
Und melden uns dann gleich wieder mit einer kurzen Bestandsaufnahme, was die Champions League und die Europa League angeht. Da wurde ausgelost, das Viertelfinale schon. Und dann blicken wir auf die drei Sonntagsspiele noch hinaus. Was erwartet uns da heute? Was ist nochmal drin, tabellarisch? Und dann vielleicht noch so das eine oder andere Bonbon, was wir hier vorbereitet haben für euch. Bonbon sagt man, glaube ich, nicht Bonbon. Bonbon ist was anderes.
Bonbon.
genau. Und sind gleich wieder da. Bis gleich.
Bis gleich.
Wir sind immer da. Wir sind immer da. Ich meine, die Kritik, ich meine, wir sind in der Champions League dabei, stehen im DFB-Pokal-Halbfinale. Wenn wir aus allen Wettbewerben ausgeschieden wären und in der Bundesliga auf Platz 10 wären, dann hättet ihr den Anlass, das so zu sehen, aber nicht mit diesem Hintergrund.
Stefan Effenberg haben wir da gehört in einem legendären O-Ton noch zu FC Bayern München Zeiten. Und da erwähnt er, lieber Leon, damit herzlich willkommen zurück zu Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Folge 91 am 20. März. 2022. Erwähnt auch einen Wettbewerb, nämlich den DFB-Pokal. Da ist der FC Bayern jetzt nicht im Halbfinale dieses Jahr. Aber die Champions League, und da sind die Bayern ja noch dabei. Und dann darf man mit denen auch nicht so hart ins Gericht gehen, weil von Platz 10 in der Bundesliga sind sie auch noch weit entfernt. Auch wenn Dortmund Druck macht. Ja, Stefan Effenberg, so einer, fehlt so einer der Liga. Fragt man sich ja irgendwie alle fünf Spieltage mal.
Effe.
Ja, Effe. Ich hatte ein bisschen Sorge, ehrlich gesagt, dass Effe Hertha-Coach wird, dass sie jetzt so einen holen, weißt du, so ein...
Ja, ich glaube, so die Nummer hat Freddy Bobic wahrscheinlich auch im Handy, aber ich glaube, die würde er nicht wählen. Ich glaube, dafür sind die nicht konkurrent, die beiden. Auf jeden Fall, was Effe kann, ist liefern, und zwar Zitate und schöne O-Töne. Und die haben wir jetzt in dem Fall immer wieder aufgegriffen, oder einen davon. Und finde ich, ist ein schöner ja, Einblick auch nochmal in so eine alte Fußballwelt wieder, wo die Bayern irgendwie auch so kriselten, das kennt man ja gar nicht mehr. Also, wann standen die Bayern zuletzt mal irgendwie auf Platz 10? Also, selbst irgendwie nach drei Spieltagen nicht oder so, keine Ahnung, kann mich nicht daran erinnern. Insofern, auch diese Saison natürlich nicht. Deswegen sind solche Krisenstatements wirklich Mangelware an der Säbener Straße. Stattdessen müssen sie die Auslosung kommentieren vom Champions League Viertelfinale, wo sie auf das gelbe U-Boot treffen und mal wieder Losglück haben. Die Bayern treffen also im Viertelfinale auf Villarreal, die immerhin Juventus Turin aus dem Wettbewerb gekickt haben. Insofern eine nicht zu unterschätzende Mannschaft da aus Spanien. Henning, trotzdem ist ein Los, was machbar ist, ne?
Auf jeden Fall. Also wenn man auf die anderen Teams guckt, gut, Benfica, Liverpool, Manchester City, Atletico Madrid, Chelsea und Real Madrid sind die anderen. Und da ist, ich würde sagen, Villarreal auf jeden Fall ein Team, das man sich so eher wünschen würde, wenn man sich ausruhen könnte. Aber natürlich ist auch die Gefahr, die zu unterschätzen. Ich meine, wenn die Bayern eins gemerkt haben im Achtelfinale, dass man auch gegen ein Team wie Salzburg, wo man vielleicht Favorit ist oder ziemlich sicher Favorit ist, auch da im Hinspiel mal hinten liegen kann und erst kurz vor Schluss einen Ausgleich macht. Gut, das Rückspiel war dann relativ deutlich. Aber da man darf niemanden unterschätzen. Gerade jetzt erstmal das Auswärtsspiel meistern, da Anfang April. Und dann ist aber die Tore zum Halbfinale sind da auf jeden Fall schon mal in Sichtweite.
Ja. Spannenderweise Villarreal in der Liga gar nicht so gut dabei, nur auf Platz 7. Und schlagen dann aber Juventus im Rückspiel 3-0. Also das ist schon sehr, sehr bemerkenswert. Zumal ja auch auswärts, also in Turin. Das ist schon eine Nummer, da hätte man nicht mit gerechnet. Also, das ist also das Los der Bayern. Und dann gibt es natürlich noch drei andere Partien, die ja ein bisschen mehr Favoritenpotenzial auf beiden Seiten dann haben. Nämlich Chelsea gegen Real, Man City gegen Atletico und Benfica gegen Liverpool. Schöne Partien.
Ja.
Die auch länger nicht mehr so waren, würde ich jetzt mal behaupten. Also das ist ein ganz gut durchgewürfeltes Teilnehmerfeld, also auch so von den Auslosungen her jetzt.
Das stimmt. Es gab ja so eine Phase, wo kaum englische Teams in die letzten Runden gekommen sind. Jetzt in den letzten Jahren ja mit Liverpool, Man City, Chelsea auch wieder Kandidaten, die da häufiger dabei waren. Also drei englische Teams, drei spanische Teams, einen deutschen Vertreter und einen Vertreter aus Portugal. Das ist eigentlich auch eine schöne Mischung. Es gab ja schon, weiß ich nicht, komplett spanische Halbfinals und sowas.
Aber es gab doch eher in letzter Zeit viel englische. Es gab sogar ein rein englisches Europa League-Finale, oder nicht? Ich erinnere mich doch dran.
Das stimmt.
Mit auch, Arsenal gegen Chelsea.
Ein Viertel englisches Halbfinale in der Europa League letztes Jahr.
Also, das war eher die Entwicklung eigentlich, aber ja.
Genau, ja, sind wieder auf dem, also seit einigen Jahren schon wieder auf dem Vormarsch. Und ich finde die Durchmischung ganz schön. Also, es ist so relativ gut. Es sind immer noch drei spanische, drei englische Teams, immer noch sehr dominant, die beiden Ligen. Aber kein französisches Team zum Beispiel.
Ja. Und Chelsea ist ja nach wie vor noch umstritten, wie es da weitergeht. Da muss ja jemand Neues den Verein übernehmen, nachdem Abramovich da raus ist. Und da wurden ja auch zum Beispiel Reisebudgets gesperrt. Und da war ja die Frage, wie reist das Team zu Auswärtsspielen? Und da gab es ja dieses lustige Zitat von Thomas Tuchel, der gesagt hat, naja, zur Not fahre ich hier auch einen Minivan und kutsche die Mannschaft dann zum Spiel. Und da ist ja auch die Frage tatsächlich, wird er überhaupt Trainer bleiben in der neuen Saison? Ne? Weil das ist ja auch umstritten. Und auch welche Spieler da so gehen und nicht gehen, weil natürlich der Verein ja jetzt einen Umbruch hat und mit den Milliarden von Abramovich, die jetzt wegfallen, vielleicht auch in eine kleine Schieflage geraten kann. Also das ist spannend zu beobachten, abzuwarten. Real hingegen, Gegner von Chelsea, spielt eine sehr, sehr gute Saison, sind auch in La Liga auf Platz 1.
Ja.
Und haben jetzt Paris ausgeschaltet. Finden Sie das zurück zur alter Stärke? Fragezeichen.
Ja, also ist auf jeden Fall eine spannende Saison, weil da viele Teams dabei sind, die gut drauf sind. Man City auch. Und der Pokal hat seine eigenen Regeln. Auch der Europapokal. Und ja, ich bin sehr gespannt. Das sind auf jeden Fall schöne Paarungen, die da gelost sind. Auch Benfica-Liverpool freue ich mich auch drauf. Und Manchester City-Atletico Madrid. Das wird, glaube ich, auch ein gutes Spiel. Zwei gute Spiele.
Ja. Lass uns kurz tippen, wer da weiterkommt jeweils. Fangen wir an mit Real Bayern. Ich sag schon, die Bayern werden es machen.
Ja, ich denke auch.
Chelsea-Real.
Ganz schwer. Ich sag Real.
Dann sag ich Chelsea. Ich glaube aber eigentlich auch Real. Ich sag's nur, weil du Real gesagt hast. Okay, Man City, Atletico. Boah, ich tippe mal auf einen Überraschungssieg, weil Man City ist natürlich schon Favorit irgendwie. Ich sag, Atletico macht es irgendwie. Das ist so eine Simeone-Mauer-Taktik.
Ich sag Man City. Aber zu Simeone noch. Die haben ja im Spiel davor schon ein Manchester Team rausgekickt, Manchester United nämlich, die guten alten Kollegen aus dem Old Trafford. Und da hat Diego Simeone nach dem Rückspiel eine Tradition von sich fortgesetzt, die nicht so gut ankommt bei vielen, nämlich er hat den Handschlag verweigert. Und Ralf Rangnick, sein Gegenüber, wäre bereit gewesen, da zu gratulieren. Aber der Simeone ist halt einfach sehr schnell Richtung Kabine abgezischt und stand nicht mehr zur Verfügung. Und das ist so eine Sache, die natürlich irgendwie gehört dazu. Und da fühlen sich viele auf den Schips getreten, wenn das nicht gemacht wird. Es wird immer sehr genau geguckt, wenn ein Spieler ausgewechselt wird, der gerade irgendwie Stress mit dem Coach hat, dass man dann guckt, wird er abgeklatscht, wird nicht abgeklatscht, wie verhalten die sich zueinander. Und ich fand es ganz, ganz witzig, weil Simeone hat das auch also in der Vergangenheit schon häufiger mal gemacht und auch nicht unkommentiert gelassen, sondern er hat eine Begründung dafür. Es ist auch nicht, weil er will kein Assi sein da auf dem Platz und sagen, hier, dir gebe ich die Hand nicht, sondern es ist einfach, das steckt tiefer bei ihm, das schlummert in der Seele, würde ich sagen. Und er hat gesagt, ich mag den Handschlag nach dem Spiel nicht, weil dort zwei Seiten aufeinanderprallen, die sich in völlig unterschiedlichen Gefühlswelten befinden. Und das finde ich irgendwie eine ganz, ganz witzige Sichtweise, weil natürlich, einer verliert, einer gewinnt. Und der hat einfach keinen Bock, wenn er verloren hat, auf jemanden zu treffen, der quasi gewonnen hat. Aber er hat auch keinen Bock quasi als Sieger, ich meine, er hat jetzt ja gewonnen, als Sieger auf jemanden zu treffen, der verloren hat. Also der hat keinen Bock auf Loser, wenn er gewonnen hat, und er hat keinen Bock auf Winner, wenn er geloost hat. Und das kann man sehr, sehr unsympathisch finden, aber ich finde es irgendwie konsequent. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Ja, er ist ja sowieso ein sehr spezieller Typ. Und auch der am längsten im Amt seiende Trainer Europas, glaube ich. Und das hatten wir, glaube ich, mal bei der Statistik mit Christian Streich. Ich glaube, Simeone war der Einzige, der noch länger im Amt ist als Christian Streich. Das ist schon ein sehr spezieller Mensch und das passt zu ihm auch, zu seiner sehr, der hat ja so eine gewisse emotionale Kühle auch, finde ich. Und ja, das überrascht mich jetzt irgendwie nicht, dass das so eine Marotte ist von ihm. Mal sehen, ob er aber sich vielleicht bei dem
kam nicht gut an.
Ja, mal sehen,
ob er sich und bei dem. Ich finde halt auch, dass so eine kleine Geste, dass man auch einfach da die Hand geben kann. Also ich meine, selbst wenn du es nicht magst, du musst ja nicht 20 Minuten Smalltalk machen,
ja,
so
und gut, aber
euch jetzt hier, fahrt ihr gleich zurück.
Du weißt ja, Henning, seit Corona sind Händeschütteln eh nicht mehr so akzeptiert gesellschaftlich. Insofern finde ich es völlig okay.
Wäre auch okay, so mit dem Ellenbogen ins Gesicht oder so, das geht auch.
Ja. Gut, letzte Partie noch, die wir tippen, Benfica gegen Liverpool. Ich würde gerade sagen, Benfica gegen Lissabon, ja. Aber das ist natürlich,
ja,
natürlich
genau. Quatsch. Benfica, ja. Liverpool. Ja, ich bin da, also ich kann mich heute nicht für die Underdogs so richtig durchringen. Ich bin da bei Liverpool, bin langweilig.
Dann gehe ich auf Benfica. Einfach mal so. Ich finde das Vereinswappen von Benfica übrigens auch so geil, mit diesem goldenen Adler oder was das ist.
Ja,
das ist auch so, das hat richtig Stil eigentlich. Bei Liverpool ist auch so ein Vogel drin.
Da ist so ein Greifart, würde ich sagen.
Ja, das können wir auch mal irgendwie in der Folge unterbringen, so Vereinslogi. Ja.
Tiere im Vereinswappen.
Wir wollten nochmal ein Special machen, weil ich tatsächlich letztens was sehr Interessantes gelesen habe über Attila, den Adler und Vereinsmaskottchen von Eintracht Frankfurt. Das werde ich hier nochmal bei gegebener Zeit mit einfließen lassen, was es über den alles Spannendes zu erzählen gibt. Vielleicht eine neue Rubrik. Tiere in der Fußballwelt.
Genau.
Warum nicht? Why not? Why eigentlich not? Ja, noch kurz.
Apropos Eintracht Frankfurt.
Richtig, da war ja noch was.
Die Europa League Drama Signal Iduna, Deutsche Bank Parkstadion am Wald in Frankfurt. Ne, das Deutsche Bank Park heißt es, glaube ich, mittlerweile. Früher Waldstadion.
Genau, ja.
Wir waren zugegen im Herbst. Wunderschön malerisch gelegen da in den Wäldern um die Stadt, die viele für die hessische Landeshauptstadt halten, die es aber nicht ist und nie war. Und da hat sich ein Spektakel zugetragen im Achtelfinale-Rückspiel. Nämlich Eintracht Frankfurt hatte Betis Sevilla zu Gast und die haben in Sevilla 2-1 gewonnen, die Frankfurter. Das sah sehr gut aus, dann hat man das Rückspiel zu Hause und dann kommt die 90. Minute. Und zack, bumm, Gegentor. Da steht es plötzlich 0-1. Mit 0-0 wäre man ja weiter gewesen und früher, und mit früher meine ich vor einem Jahr, wäre man auch mit 0-1 noch weiter gewesen, weil man ja zwei Auswärtstore geschossen hat. Aber Frankfurt, das erste Opfer der neuen Regelung, danke für nichts, muss weiterspielen in die Verlängerung mit 2-2, weil natürlich die Auswärtstorregel abgeschafft wurde. Und dann wäre es fast nochmal alles gescheitert. Der Traum vom Viertelfinale, bis dann die 121. Minute kam und man sich dann mit einem Eigentor noch in die nächste Runde geduselt hat.
Ja.
Aber auch insgesamt nicht unverdient. Also Frankfurt hat ja auch zuletzt die Hertha besiegt, die sind einfach bärenstark.
Sind auch so eine Pokalmannschaft, ne? Das ist ja irgendwie, kommt es auch wieder so ein bisschen raus.
Das stimmt. Die hat ja auch diese Saison, wo sie, glaube ich, im Halbfinale dann gegen Porto rausgekommen, dann haben sie gegen Porto noch weitergekommen. Da bin ich jetzt nicht ganz im Bild. Die waren im Halbfinale der Euroleague vor 2-3 Jahren. Hätte man vielleicht nochmal recherchieren.
War das nicht sogar Chelsea oder so?
Das kann auch sein, dass sie Porto noch besiegt haben im Viertel und dann im Halb raus sind. Falls ihr da Meinung habt zu Hause oder Infos, meldet euch gern. Jedenfalls jetzt noch das Happy End im Waldstadion. Ich bleibe einfach bei Waldstadion. Dann können die Banken kommen und sich das kaufen, die Namensrechte. Und es bleibt im Herzen des Waldstadion. Wo wir ja schon einmal komplett drumherum gelaufen sind. Ne? Weil wir da von der Station zu unserem, von der Bahnstation zu unserem Block mussten. Und irgendwie, ich weiß nicht, ob es der beste Weg war, aber es war ein schöner Weg.
Ja. Hast du jetzt schon erwähnt, gegen wen sie spielen im Viertelfinale?
Nee.
lange Vorrede ohne die Pointe. Auf jeden Fall trifft die Eintracht auf niemand Geringeren als den FC Barcelona. Tatsächlich also das Hammer losgezogen im Viertelfinale. Ja. Und das wird natürlich nicht einfach, aber ich sage auch hier, why not? Ich meine, das ist möglich. Ja, Barcelona spielt jetzt auch nicht die überragende Saison. Übrigens an mir komplett vorbeigegangen, dass Aubameyang im Winter von Arsenal zu Barca gewechselt ist und da jetzt auch schon die anderen Bude gemacht hat.
Flammheimlich ist er da.
Ja, das sind diese Winterwechsel, von denen man nichts mitbekommen hat.
Katalonien.
Und natürlich haben die eine gute Mannschaft. Naja, das ist klar. Die haben ja irgendwie auch
mit ein paar mehr als ein Name.
Ja,
also. Aber trotzdem, wenn sie die Form ihres Lebens hätten, dann würden sie nicht Euroleague spielen und auch nicht Real Madrid Platz 1 in der spanischen Tabelle sein. Deswegen, mit voller Kraft arbeiten wir gerade nicht in Barcelona.
Also wenn du sie schlagen kannst, dann würde ich sagen, dann jetzt. Ja.
Ja. Und wenn ich jetzt wann tan, wie man ja sagt. Und dementsprechend, ja.
Weißt du übrigens, wer neuer Sponsor wird bei Barcelona? Hast du das mitbekommen?
Nee.
Niemand Geringeres als wahrscheinlich die App, über die ihr uns hier hauptsächlich hören werdet, würde ich jetzt mal vermuten. Ah. Spotify wird tatsächlich neuer Hauptsponsor bei Barcelona. Das ist interessant.
Ab grüne Trikots.
Nächste Saison soll das gelten für 4 Jahre. Und es wird auch gemunkelt, dass eventuell das Stadion umbenannt wird.
Krass. Dieses Camp Spotify. Spotify Nu.
Spotify Camp Nu soll es dann heißen, ja. Aber erstmal wird es auf den Trikots natürlich zu sehen sein. Krass, ne? Also, ich meine, was nur der immer spannende Trikotsponsoren, die ist eine Zeit lang auch mit UNICEF aufgelaufen und so.
Die hatten ja ohnehin eine Phase, wo sie gesagt haben, wir sind ja quasi die Nationalmannschaft Kataloniens.
Ja.
Und Nationalmannschaften haben ja keinen Trikotsponsor.
Ja.
Dementsprechend hatten die dann auch keinen und haben das dann quasi so verschenkt, sag ich mal. Haben dann UNICEF drauf gehabt. Und es ist quasi für was Gutes eingesetzt. Auch nicht das Schlechteste, auch wenn da irgendwie so separatistische, nationalistische Ideen ein bisschen auch dahinter stecken. Aber wenn am Ende quasi so ein Platz für was wie UNICEF freigeräumt wird, ist ja auch ganz gut.
Ja, richtig.
Gut. Mittlerweile aber andere Interessen
auf der Brust. Geld, das Geld spielt auch wieder eine Rolle. Die andere deutsche Mannschaft, die noch dabei ist,
apropos Geld.
Aus dem sympathischen Bundesland Sachsen, ist RB Leipzig. Die treffen auf Atalanta Bergamo. Auch ein schönes Los. Auch ein schönes Los.
Ja. Bergamo ja im Achtelfinale bei Leverkusen rausgekegelt aus dem Wettbewerb. Und jetzt quasi das nächste deutsche Team. Die hangeln sich da von einer deutschen Mannschaft zur nächsten. Und mal gucken, ob da in Leipzig Schluss ist. Oder ob es weitergeht. Leipzig ja quasi wettkampffrei weitergekommen gegen Spartak Moskau, weil die nicht mehr antreten durften. Also ein bisschen geschont auch mit den Kräften gehaushaltet und jetzt am 7. April dann das frühe Abendspiel erstmal zu Hause gegen Bergamo. Mal gucken, was sie da reißen können.
Und die anderen beiden Partien, finde ich, so die Europa League hat so auch ein sehr, sehr cooles Teilnehmerfeld irgendwie dieses Jahr.
Komplett.
Weil die anderen beiden Partien sind West Ham United gegen Olympique Lyon und Braga gegen die Rangers. Also das ist irgendwie, finde ich geil. Also selbst wenn am Ende irgendwie sich die Favoriten da durchsetzen werden wie Barcelona und keine Ahnung, wer ist denn der zweite Favorit überhaupt? Das ist ja auch schon so eine Sache. Also es wird auf jeden Fall ein Finalteilnehmer sein, wenn Barcelona sich da irgendwie durchspielen wird, der überraschend ist. Und ganz egal, wer das von den anderen sein wird. Und das finde ich irgendwie sympathisch und ja.
Das stimmt. Ist ein bisschen wie der deutsche Pokal in diesem Jahr, wo jetzt Barcelona ist dann quasi RB Leipzig und die anderen, da gönnt man es irgendwie vielen, dass sie da mal sowas gewinnen. Und ja, spannend. Auch zwei deutsche Vertreter noch, das hatten wir auch, glaube ich, länger nicht mehr. Im Viertelfinale 2 deutsche Mannschaften in der Euroleague.
Es gibt ja auch noch.
Schon mal 3 in der Champions League, die relativ weit gekommen sind. Das ist jetzt in diesem Jahr nicht so der Fall.
Ja.
Also, ja.
Es gibt ja auch noch die Conference League, fiel mir gerade ein, aber da gehen wir jetzt nicht drauf ein, aber das ist natürlich, da wird auch noch gespielt. Ne? Nur mal so, weil ich gerade gefragt habe, was ist damit eigentlich los? Auch da gibt es einen bunten Mix, den wir dann vielleicht mal nächste Woche oder so besprechen werden. Ja, aber das sind die Partien hier in der Europa League und werden wir beobachten, wer sich da wie durchsetzt. Kurzer Blick jetzt noch auf den Sonntag, auf den Bundesliga-Sonntag. Es gibt noch 3 Spiele. Während wir ja aufzeichnen, startet in einer guten 2 Stunden das erste von 3, nämlich Leipzig gegen Frankfurt. Also die beiden Europa League Viertelfinalisten spielen gegeneinander. Da sind wir wieder bei dem Thema.
Ja, schöner nicht scripten können eigentlich.
Ja. Ja. Leipzig will natürlich oben dran bleiben in Sachen Champions League Plätze. Frankfurt will sich weiter stabilisieren und in die vielleicht sogar auch Europaplätze wieder reinschnuppern.
Ja, André Silva, der Ex-Frankfurter, jetzt Leipziger, hat vor der Partie unter der Woche gesagt, es tut ihm leid, aber wir brauchen die Punkte.
Okay, ja, dann ist ja also, die Sache schon klar.
Da wird auf jeden Fall, es wird vielleicht nicht gejubelt, aber ich sag mal so, abgezogen wird trotzdem vorm Tor.
Okay, ist ja auch schon mal eine Ansage. Ansonsten haben wir, ja, da schon die Tendenz wahrscheinlich eher Richtung Leipzig, aber Frankfurt, ich meine gut, Leipzig hat 6-1 in Fürth gewonnen. Die sind in Torlaune.
Ja.
Haben das wird, sich,
glaube ich, wird spannend. Ja. Ja. Ich stelle es mir sehenswert vor, auf jeden Fall. Es ist schwer zu sagen, in welche Richtung das dann kippt. Ich sehe auch eher Leipzig vorne, aber die Frankfurter, wenn die gut ins Spiel kommen, man hat es ja gesehen gegen die Hertha, wenn es erstmal läuft, dann läuft es auch.
Übrigens auch spannend, dass jetzt mit Tedesco sich ja auch da jemand ein bisschen stabilisiert hat bei Leipzig, den man auch längere Zeit gar nicht mehr auf dem Schirm hat und der auch irgendwie so unterm Radar läuft nach wie vor, finde ich. Weil ich mich gerade dabei erwischt habe, ich habe so einen Nagelzahn gedacht noch und dann dachte ich, nee, der ist ja logischerweise nicht mehr da. Und dann dachte ich, ja, wer ist denn da gerade? Ja, stimmt, haben links entlassen. Ja, stimmt, Tedesco ist ja da.
Tedesco. Ja, stimmt, der ist ein Stiller.
Ja, ja.
Gegen Still, aber nicht unerfolgreich.
Oliver Glasner auf der anderen Seite, der sich auch hält bei Frankfurt.
Ja, und apropos Oliver Glasners Ex-Club, VfL Wolfsburg, spielt gegen Bayern 04 Leverkusen. Das Traditionsduell. Was für echte Fans.
Autos der alten Schule gegen Aspirin.
Medikamente.
Ja. Ja.
Gegen zwei sympathische Branchen spielen da gegeneinander. Und auf jeden Fall gerne die Milliarden investiert sieht. Und ja, Wolfsburg, Leverkusen, ich meine, das ist eigentlich, ist das ein Spiel um die Champions League in der normalen Saison, sage ich mal. Aber ich meine, Leverkusen oben mit dabei, Wolfsburg eher so versucht, die Haut zu retten und einen entspannten Saisonausklang im unteren Mittelfeld da zu finden oder im mittleren Mittelfeld.
Ja.
Und nicht noch unten reinzurutschen, weil ich meine, die haben 31 Punkte. Das sind 5 Punkte auf diesen Dreierbatzen da im Abstiegskampf, Hertha, Augsburg, Stuttgart. Und 5 Punkte sind schnell mal auch verspielt, wenn du jetzt, weiß nicht, gegen Leverkusen verlierst und dann, in dem, was da noch so ansteht, 2 Niederlagen bringen dich da ja schon in die Bredouille. Und da ist also, ist einiges zu verlieren für Wolfsburg. So, jetzt danach gegen Augsburg und Bielefeld, okay, die haben dann auch Spiele halt gegen die Mannschaften da unten drin in den nächsten Wochen. Dann Dortmund, ja.
Ja gut, also ich will jetzt auch nicht davon sprechen, dass sie schon safe sind, aber vom Gefühl her werden sie, denke ich mal, nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben, weil sie dafür jetzt doch wieder zu stabil waren die letzten Wochen. Und ja, aber ich
denke, auch gegen Augsburg und Bielefeld werden sie die Punkte holen, die dann für Ruhe sorgen auch.
Ja, gegen Leverkusen jetzt vielleicht nicht, aber
ja.
Auch da, das kann natürlich auch sein, dass man dann so ein Spiel gewinnt, womit man nicht rechnet unbedingt. Ja. Und dann das letzte Spiel ganz spät, 19.30 Uhr in Köln. Köln, der erste FC, trifft auf Borussia Dortmund, die jetzt natürlich wieder so ein bisschen unter Druck sind, wenn sie oben dranbleiben wollen und den Abstand auf 4 Punkten halten wollen gegen auf die Bayern, dann müssen sie natürlich jetzt gewinnen. Köln unter der Woche mit einer Niederlage in einem Nachholspiel. Nee, wie war das denn? Doch, irgendwie gab es auch ein Nachholspiel, oder nicht? Oder bin ich jetzt blöd?
Köln gegen Augs?
Nee. Aber kann auch sein, dass Augsburg? Ich wieder gerade gegen Mainz, oder nicht? War das nicht? Naja, keine Ahnung. Auf jeden Fall.
Unter der Woche gegen Dortmund.
Ja, nachgeholt. Vielleicht verwechsel ich das auch gerade. Aber irgendwie gab es auch ein Nachspiel. Egal. Auf jeden Fall hat Köln gegen Hoffenheim. Das war das Nachholspiel.
Ah, ja.
Oder? Und das wurde doch jetzt, genau. Das wird dir gerade in der Kicker-App so blöd angezeigt. Das wird halt so angezeigt, als wäre es vor 2 Spieltagen gewesen. Aber es war ja ein Nachholspiel. Ziemlich sicher. Egal.
Und Köln ja auch das Derby gewonnen, das Rhein-Derby gegen Leverkusen.
Ja.
Mit 1-0. Also auch nichts zu unterschätzen. Ich meine, Dortmund hat sich auch ein bisschen schwer getan gegen Mainz in dem Nachholspiel, das ja auch nur mit 1-0 gewonnen wurde am Ende. Und also Dortmund ja eh keine Mannschaft, die sich sehr, sehr leicht damit tut, in so einer, ich sage mal, Drucksituation, wenn du oben dranbleiben willst, da noch abzuliefern.
Ja.
Und Köln dann auch eine gut organisierte Mannschaft, wie Paul sagen würde. Und da muss dann erstmal zu deinen Chancen kommen.
Voll. Ja, wird interessant. Also guter Sonntag eigentlich. Ein guter Sonntag so von der Verteilung her, tabellarisch auch. Ja, eine Beobachtung müssen noch aus den Stadien, womit, damit können wir vielleicht so ein bisschen enden und ausblicken nochmal, weil wir ja auch bald wieder aktiv ins Geschehen eingreifen werden bei unserer Hertha, denn wir haben Derby-Karten bestellt. Natürlich lassen wir uns diesen Knaller nicht entgehen. Und ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber das war jetzt eine Beobachtung von mir und ich habe das Gefühl, das wird immer schlimmer. Diese Plakate in den Stadien, wo meistens ja so jüngere Fußballfans um die Trikots ihrer Lieblinge buhlen und betteln. Also gefühlt sind da jetzt pro Spiel, keine Ahnung, 20 Plakate davon. Das war am Anfang war das immer noch so ein lustiger Gag, wenn irgendjemand geschrieben hat, so, Manu, bitte gib mir dein Trikot oder ich weiß nicht, ne? So war das immer so, ja, witzig, und hat das vielleicht auch sogar gemacht. Und mittlerweile hängen da irgendwie 30 Leute, haben irgendwie ihren Lieblingsspieler, wahrscheinlich sogar viermal mal Neuer und keine Ahnung, fünfmal Joshua Kimmich, und dann weiß er auch nicht, wo er das Trikot hinwerfen soll. Also es nimmt Überhand und ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich finde, das ist irgendwie so ein bisschen komisch, so ein bisschen, weiß ich nicht, gefällt mir irgendwie nicht. Ist irgendwie so ein...
Das sind immer so Sachen, wenn das zwei Leute machen, ist es irgendwie witzig, und wenn das 20 Leute machen, ist es nicht mehr witzig. Ja. Und das ist natürlich auch, also ich glaube, so die Art und Weise, sich so Verhaltensweisen abzugucken und das dann auch zu machen, hat, glaube ich, auch sehr zugenommen. Also diese ganze, weiß nicht, TikTok und so, dass da irgendwie jemand, ist halt witzig, wenn irgendwie Leute gut tanzen können und dann macht man so ein Tanzvideo und lädt das da irgendwie ins Internet hoch.
Ja.
Ist eine Sache, aber wenn du quasi, da steckt ja immer implizit der Aufruf mit drin, dass alle anderen jetzt auch das Video machen müssen und auch so tanzen müssen, und es können halt nicht alle so tanzen. Und irgendwie ist so ein Performance-Druck in der Gesellschaft gerade. Vor allem in dem jüngeren Teil der Gesellschaft. Ich glaube, so in einigen Altersbereichen kommt das nicht so an. Das ist wahrscheinlich auch im Fußballstadion nicht anders. Dass man da das Gefühl hat, oder drüben steht einer mit dem Schild, Kimmich, gib mir dein Trikot. Das muss ich jetzt auch machen. Dann nimmt das so Überhand. Und das ist ja gar nicht, also kann ja jeder, hat ja das Recht irgendwie. Aber trotzdem, ich verstehe, was du meinst.
Ja.
Das ist witzig, wenn es einer macht, und nicht witzig, wenn es 100 machen.
Genau, es wirkt ihm so ja, weiß ich nicht, so bettlerig irgendwie auch. Und dann fragt man sich, warum sind die denn, es gibt nur ein Trikot, und warum seid ihr jetzt im Stadion? Wollt ihr das Spiel sehen oder wollt ihr das Trikot haben? So, also klar, es sind irgendwie Kinder oder so, dann ist das irgendwie auch dann noch was anderes, aber trotzdem ist das irgendwie ein bisschen komisch. Naja, eine Entwicklung, die ich irgendwie gesehen habe und die mich ein bisschen irritiert.
Das werden wir im Auge behalten.
Ja.
Und vor allem, wenn wir da am 9. April im Olympiastadion dafür sorgen, dass sehr viel Blau und ganz wenig Rot zu sehen sein wird.
Ich weiß schon, wollen wir nicht einfach ein Schild basteln und sagen, Mark Fotheringham, gib uns dein Trikot.
Ich hab überlegt gerade in der Pause, ob das ein Konzept wäre. Ich weiß nicht, ob Magath jetzt Bock hat, noch eine Saison dran zu hängen als Coach. Und
Magath immer per FaceTime zuzuschalten oder was? Und Fotheringham macht die Show so weiter, oder wie?
Genau. Also Magath zeigt ihm jetzt mal hier so bis zum Rest der Saison, wie das funktioniert, wie das laufen muss, und dann übernimmt Marc einfach. Ich bin so großer Fan von dem mittlerweile, in dieser guten Stunde hier geworden, dass ich mir das echt, das würde ich mal, da vielleicht bastle ich das Schild. Marc, werde Chefcoach.
Marc, mach's noch eine Saison. Gut, wir sind jetzt ein Spiel gesehen. Typisch Hertha-Fans sehen sich jetzt schon in der Champions League und weiß nicht wo, Pokalfinale und Meisterschaft. Es war nur ein Spiel. Es war bisher nur ein Spiel.
Wie viele Punkte sind's auf dem 4.
Ja. Vielleicht ist das auch ein schöner Episodentitel. Es war bisher nur ein Spiel, aber vielleicht finden wir auch noch einen anderen. Also irgendwas mit Marc Fotheringham. Das steht jetzt schon fest.
Ja.
Marc, wir wollen ein Kind von dir. Ah, ja, okay. Und mit diesen philosophischen Ergüssen eurer beiden Doppelspitzen hier geht's ab in den Sonntag. Raus mit euch, raus mit uns in den Sommer. Frühling, jetzt sind wir hier schon wieder im Sommer.
Wir haben das tolle Wetter gar nicht erwähnt. Wir hatten so viele Themen, dass wir gar nicht über das Wetter geredet haben heute.
Klar, am Anfang hatten wir das Wetter auch.
Also ich gucke ja aus dem, ja gut, mit Frühling, ja.
Ja, genau.
Ein bisschen Wetter drin. Ja. Aber ich gucke gerade raus aus dem Fenster, es ist strahlender Sonnenschein. Ich sehe in der Kamera, ich sehe komplett weiß aus, also einfach so, ich strahle förmlich hier in dem kleinen Bild von mir.
Ja.
Und ich gehe jetzt auch gleich raus, und das solltet ihr auch tun, liebe Leute, wenn ihr nicht gerade uns beim Joggen oder Spazieren hört.
Richtig.
Oder beim, weiß nicht, Grillen im Park. Dafür ist vielleicht noch ein bisschen zu früh.
Ach, das ist in Berlin, das ist schon alles wieder möglich. Ich werde gleich ein Stück durch die Hasenheide fahren und da werde ich dir Bericht erstatten. Also da wird es bestimmt der einen oder anderen Grill geben, der schon angeschmissen wurde. Ich habe ja letztens schon wieder Grill auch gerochen in der Hood. Also es ist auf jeden Fall schon wieder am Start. Was auch immer ihr macht, macht's gut. Und wir hören uns dann in 2 Wochen erst wieder, denn es ist Länderspielpause. Und dann wissen wir mehr, ob sich der Trend bei der Hertha verfestigt hat und wie es generell weitergeht in Sachen Keller, Abstiegskampf. Und ja, wir sind gespannt, wir haben Bock und hören uns dann in 2 Wochen wieder. Bis dahin. Ciao.
Genau, ich glaube, ich kaufe mir erstmal noch einen Medizinball, damit ich auch in Form bleibe.
Ah, mach das.
Sehr gut. Macht's gut.
Ciao.
Ciao.